Klein, aber hart.
Und damit einen wunderschönen herzlich willkommen. Hier ist er wieder, der Podcast für die ganze Familie mit dem Micha.
Oh, hallo, ich bin der Micha, du bist der André. Hallo André.
Ja, ohne Christine immer noch im Kurzurlaub, aber wir versuchen das trotzdem irgendwie hinzubekommen. Ja, also klein aber hart, kulturelle Orientierung, Diversität und natürlich Wochenrückblick. So viele Themen, die uns heute beschäftigen. Ich habe tatsächlich mal ganz, ganz viele Zettel heute, Micha.
Ach du meine Güte.
Ganz viele Zettel, aber ich sag dir gleich, einen gespielten Witz habe ich nicht. Den gibt's am Schluss. Das Beste kommt ja immer zum Schluss. Ja, also vielleicht für alle Neupodder. Einfach mal durchwurschteln. Ertragt ist das, was vor dem gespielten Witz kommt.
Du findest den gespielten Witz wirklich am besten?
Nein, ich musste doch jetzt so ein bisschen spoilern, also im positiven Sinne spoilern, weißt du?
Ja, ich hab immer Angst bei diesen nicht linearen Medien, wie es so ein Podcast ist, dass die Menschen dann vorspulen, sich diesen gespielten Witz anhören und dann sagen, um Gottes Willen, den Rest brauche ich auch nicht mehr.
Aber ich habe das gelernt so in der Radioschule, ja, Cliffhanger sind ganz wichtig.
Ja.
Also unbedingt dranbleiben, weil sonst verpasst ihr ja wirklich das allerbeste. Ja, so viele Themen. Also wir sind eine Turniermannschaft. Das ist vorneweg schon mal die Überschrift. Wir sind eine Turniermannschaft. Wir werden besser. Das gilt auch für diesen Podcast. Die Fußball-EM ist gestartet. Was haben wir noch? Wir müssen über Lebensläufe sprechen. Wir müssen über Gipfeltreffen in Genf sprechen. Und die erste Welle ist da.
Die erste Welle von was jetzt?
Die erste Hitzewelle.
Ach ja, richtig, klar.
Die erste Hitzewelle. Da hält man es ganz gut im Wasser aus. Möchte mal, weil wir sind ja auch, das ist ein Anspruch, den wir wirklich jedes Mal versuchen zu erfüllen. Wir sind ja ein Podcast mit Mehrwert. Vielleicht hat noch jemand Lust dabei zu sein. Und zwar geht es um den 1 Muldental Triathlon. Machen wir mit unseren lieben Partnern von der 1 Energie Sachsen zusammen. Muldental Triathlon am 18. Juli. Ich suche noch den einen oder anderen Mitstarter, der Lust hat auf einen Triathlon, der vielleicht auch so, wie ich sie sagt, ich muss den CW-Wert verbessern. Das ist eine Erfindung von mir, CW-Wert. Ja. Also CW-Wert im Sinne von Corona-Wampe.
Ja,
Corona-Wampe muss weg.
Ja.
Und deswegen ein bisschen was trainieren. Wir machen dort die 1-Sprint-Distanz. Das ist überschaubar. 750 Meter schwimmen, ich glaube 18,5 Kilometer Radfahren und 4,5 Kilometer laufen. Das kriegt man hin. Aber bei diesen Temperaturen, die wir gerade haben, bitte nur schwimmen üben.
Wo ist denn das überhaupt? Wo schwimmt ihr denn? In der Mulde? Oder?
In der Mulde, ja.
Direkt
ja.
In
also
der Mulde.
Muldental in der Mitte von Sachsen. Und Grimma ist dort so ein schönes, verträumtes Städtchen. Dort findet er statt, an der Mulde. Berühmt geworden durch die Bora Bora. Das ist bei den Temperaturen, denke ich immer an Bora Bora. Die Frau von Martin Luther. Bora. Hieß sie Boria? Bora, glaube ich. Die Frau von Martin Luther, die dort im Kloster Nimschen, meine ich, groß geworden ist.
Ja.
Bevor sie gepflückt hat.
Ach, der Luther hat gepflückt. Ich dachte, der hätte abgerissen.
Er hat, ja, möglicherweise. Also das wäre so ein kleiner Tipp. Meldet euch gerne bei uns. Wer Lust hat, dabei zu sein bei so einem kleinen Triathlon, 18. Juli. Ich würde mich total freuen, wenn da der eine oder andere, die eine oder andere, ja gerne auch natürlich, selbstverständlich, wir sind ja auch durchgegendert, Lust hat, dabei zu sein, dann meldet euch einfach, schickt uns eine Nachricht. Ja, Micha,
aber
wir sind eine Turniermannschaft.
Schwimmt man in diesem Sommer noch? Ich habe jetzt nach den Meldungen dieser Woche habe ich ein bisschen Angst. Ich glaube, ich gehe nirgendwo mehr ins Wasser, auch nicht in die Mulde, wenn da irgendwann dieser Buckelwal auftaucht, wie vor der Ostküste der USA. Ostküste? War es Ostküste? Ja,
glaube ich. Es war vor Massachusetts.
Ja, genau.
Also Ostküste, USA, im Atlantik, ein Buckelwal. Stimmt, das war eine beeindruckende Meldung. Der hat jemanden verschluckt.
Der hat irgendwie einen Fischer, der da irgendwie auf der Suche nach Hummern war, den hat er verschluckt und dann aber auch kurz darauf wohl, was heißt kurz darauf, 30, 40 Sekunden hat ein Zeuge gesagt. Also es ist nicht nur dieser Mensch, der es erzählt hat, sondern ja ein Zeuge, der gesagt hat, ja, und nach 30, 40 Sekunden macht es und dann hat der Wal den wieder ausgespuckt.
Ja.
Ich gehe nicht mehr schwimmen diesen Sommer.
Und dann, ne Moment, er hat dann gemerkt, dass er das irgendwie in den falschen Hals gekriegt hat.
Ja.
Und dann, ja, wie gesagt, ist er wieder rausgekommen. Das gab's ja schon mal, das ist ja auch eine biblische Geschichte. Wenn es Debora hätte jetzt gewusst, Debora vom Luther, wie das zusammenhängt in der Bibel. Du musst jetzt mal googeln, bitte, Micha. Guck mal, wie die hieß.
Weil
ich kann hier leider nicht googeln, weil wenn ich google, ich erkläre es nochmal ganz kurz für alle Neupodder, dann bricht mir hier alles zusammen, weil der Micha sitzt in der Nähe von Köln. Ich sitze hier in Sachsen, in Dresden. Beide haben was heiß. Aber ich muss mal gucken hier in meinem Studio, wenn ich jetzt hier eine andere Seite aufblättere, dann bricht mir die Aufnahme möglicherweise ab.
Ah, ja, weißt du?
Das war ja schade drum.
Guck mal, das war, ich lese es gerade quer. Ja. Es war Jona und Gott.
Du sollst nach Bora gucken.
Nee, ich habe jetzt nach dem Wal und dem hier geguckt und in der Bibel. Also Jona hat den Auftrag, dass er in die Stadt Ninive reisen soll und da den Untergang zu verkünden. Das ist auch schon eine tolle Aufgabe. Herzlichen Dank, lieber Gott. Aber Jona will nicht und findet das doof und flüchtet dann. Und dann schickt Gott einen Sturm hinter dem Schiff hinterher von Jona. Das gerät in Seenot und dann werden die Seeleute werfen Jona über Bord, damit der Sturm aufhört, weil sie schon eine Ahnung haben, guck mal, da ist Gott dahinterher und so weiter.
Ja,
so,
ja.
Dann wird Jona von einem großen Fisch verschlungen und da fleht er dann im Leib dieses Fisches um Gnade und nach 3 Tagen wird er dann aus dem Fisch auch wieder
ausgetreten. Nach 3 Tagen.
Guck mal, 3 Tage. Also für sowas gibt's 3 Tage. Das, was der in den USA gemacht hat, waren 30, 40 Sekunden. Ich würde gerne mal wissen, welche Sünde der begangen hat.
3 Tage. Da hat er Glück gehabt, dass sein Wal wahrscheinlich nicht so schnell verdaut. Ja, sonst wäre er als Haufen mit rausgekommen. Du kennst es ja auch noch von deinem Hund, wenn die Hunde irgendwas fressen. Das ist dann meistens, also das kommt dann mit dem Haufen zusammen raus. Und man kann, wenn man irgendwas vermisst, einen Ring, eine Uhr oder was auch immer, kann man gucken. Socken gerne auch, ja, die findet man dann.
Socken?
Ja, wohl einen Tag später. Ja, ich hatte mal einen Hund, der hat Socken gerne gefressen und die kamen. Also wir wollen euch jetzt nicht abschrecken, um Gottes Willen. Viele hören ja diesen Podcast vielleicht auch beim Kochen oder so. Nee, da kam dann, die Socke kam im Ganzen wieder raus, irgendwie am nächsten Tag.
Auch schön. Ja gut, es gibt schöne warme Füße. Also das
ja,
ist
definitiv.
Ökologisch auch. Aber das ist, der frisst Socken, meine Güte.
Ja, hat er mal gemacht. War denn das? Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie.
Und es
Zarina,
gibt ja,
glaube ich. Die Zarina hat Socken gefressen.
Und ja, es gibt ja, ja, gibt ja gerade. Die hat doch immer so gesabbert, oder?
Ja,
das
ja.
Das
ja,
war
ja,
die Dogge, genau. Die große. Ja, vielleicht war es Fußpilz, der da vorne aus dem Mund rauskam.
Ah, so,
lecker. Okay,
ja, euer Koch-Podcast hier. Micha, guck doch bitte nochmal. Katharina von Bora, glaube ich. Jetzt fällt mir der Name wieder ein, ohne dass du gegoogelt hast. Aber guck lieber nochmal, ob das wirklich stimmt. Katharina von Bora in Grimma im Kloster Nimschen, meine ich, war sie dort eine Nonne, eine Schwester. Schwester Katharina. Guck mal bitte, ob das stimmt.
Du hast Katharina sehr recht.
Habe ich recht, ja? Okay.
Du hast sehr, sehr recht. Und sie wurde 53 oder 52 Jahre alt.
Aha. Okay.
Ah, ja. Katharina von Bora.
Katharina von, und er hat sie tatsächlich dort in Grimma gepflückt, ja?
Also er hat sie geheiratet 1525.
Ja. Okay, also muss sie ja logischerweise dort aus dem Kloster rausgeholt haben. Baby, ich hau dich raus.
Offenbar ja. Vielleicht ist es so eine ganz große Liebesgeschichte. Und Zisterzien. Ich glaube, das war damals aber mit den Klostern auch noch ein bisschen anders. Also die haben das damals, auf dem Bild sieht es aber nicht so hübsch aus. Es gibt hier erschreckende Bilder gibt's von ihr. Das müsst ihr mal selbst googeln. Ja, vielleicht war das ja damals so anders. Wenn es die dritte Tochter war oder so, dann hat man die ins Kloster gegeben, weil man nicht wusste, wohin. Und wenn dann doch einer kam, dann hat man sie auch wieder aus dem Kloster rausgeholt, oder?
Ja, ich glaube schon. Und ich weiß, die hatten ja auch Bedürfnisse. Auch der Martin Luther, von ihm stammt ja der Satz, jetzt muss ich gucken, ich zitiere das jetzt, also ich versuche es zu zitieren aus dem Kopf, der Satz 3 dreimal in der Woche oder 4 schadet weder ihm noch ihr.
Ah ja.
Oder so ähnlich, weil ich glaube, es ist von Luther.
Aber er hatte ja viele solche Sinnsprüche, die so eher etwas rustikalerer Natur waren.
Eher rustikal, richtig. So. Micha, was natürlich ganz wichtig ist, erste Welle, Hitzewelle, ja, es ist irre heiß. Wir stellen momentan das Europäische Hitzezentrum dar, hier in Deutschland. Ich glaube 36, 37, 38 Grad sowas. Schaffen wir die 40 deutschlandweit?
Also deutschlandweit vielleicht im Westen, Südwesten Deutschlands, aber da kommt schneller die Abkühlung rein. Also im Moment sieht es danach aus, dass wir wahrscheinlich ein bisschen drunter bleiben.
Ja, was ja sensationell ist natürlich fürs Fußball gucken und da sind wir schon beim ersten Thema, um Hummels Willen, hat die Bild-Zeitung getitelt in dieser Woche. Ja, wir hatten unser erstes Spiel, unser erstes EM-Spiel, Deutschland-Frankreich. Und das ist dummerweise wegen einem Eigentor von Mats Hummels. Ich fasse es nur noch mal ganz kurz zusammen für alle Potter in, ja zum Beispiel Afrika, Tansania oder so. Ja, ich habe noch gar nicht geguckt, ob wir jetzt in Namibia gehört werden.
Ach Mist. Meinst du, da kommt jetzt was dann zustande? Nur weil
Christine, wir hatten ja letzte Woche gemeckert, weil die Christine ist ja immer noch in Namibia und die sollte doch für uns dort den Markt ein bisschen, wie hat man damals zu Zeiten von Luther gesagt, missionieren.
Ja. Aber ich weiß es auch nicht, ich versuche das gerade abzurufen.
Versuch's mal abzurufen. Guck mal bitte nach, ob wir jetzt inzwischen in Namibia gehört werden. Das wäre natürlich großartig. Wie sind wir drauf gekommen? Ach so, ja, während du guckst, kann ich so mal erzählen, also ja, Fußball-Europameisterschaft.
Ja.
Und dort treffen sich die besten Mannschaften der Welt. Das ist ja überhaupt, ja. Alle sagen immer hier Brasilien und Argentinien wären so tolle Fußballmannschaften. Ich stelle das in Frage, ich ziehe das in Zweifel, weil die sind noch nicht mal qualifiziert, oder? Bei der EM.
Das ist wirklich, also die völlige Versager, ja, völlig raus. Eben. Seitdem traut sich Brasilien ja auch nicht mehr, ne? Seitdem sie damals gegen uns verloren haben. Nee. Kenia, hatten wir in Kenia schon vorher jemanden?
In Kenia haben wir noch nicht, nee.
Kenia ist jetzt neu.
Nein.
Neu, wir ganz
Kenia?
Neu.
Kenia. Oh, toll. Hallo Kenia.
Aber Namibia, also die Westküste Afrikas ist für uns noch ein sehr, sehr unbesiedeltes Terrain.
Ist ein weißer Fleck.
Ja,
dieses Mist, da macht die Christine echt einen schlechten Job. Also nächste Woche sollte sie eigentlich wieder da sein. Dann werden wir sie mal schelten dafür.
Tansania hat schon inzwischen 5.
Fünf?
Ja.
Da haben wir uns verfünffacht.
Das ist
ja schön. Da könnten wir quasi jetzt als Partei, würden wir sagen, unsere Umfragewerte schießen durch die Decke. Wir haben uns verfünffacht. Wir haben schon 5 potenzielle Wählerinnen und Wähler.
Also wenn du jetzt gesagt hättest, Reproduktionswert, das wäre wieder ein bisschen schräg gekommen. Aber so kann man das wirklich sagen, ja, das ist ein Auftakt nach Maß aus dem Stand heraus.
Ja, wie wir Fußballer sagen, wir Fußballreporter.
Furchtbar.
Ein Auftakt nach Maß.
Ah.
Herrlich. Das ist großartig. Übrigens, weil wir gerade bei Wahlen waren und Umfragen, das vielleicht auch nochmal vorweg. Das sieht im Moment ganz gut aus für die CDU wieder. Die kratzen wohl jetzt an der 30%. Das war ja vor ein paar Tagen noch anders. Da gab es ja so diesen Höhenflug, diesen Annalena Baerbock-Hype. Den hat sie sich selber ein bisschen versaut, einfach auch durch diese Lebenslaufgeschichte.
Jetzt, ne? Ja.
Sie hat ja da irgendwelche Sachen in ihren Lebenslauf geschrieben, wo sie dann Stück für Stück zugeben musste. Ne? Ja, das, ich weiß gar nicht, ob wir da letztens schon drüber gesprochen haben. Ja, es ist doch nicht so ganz richtig und es stimmt doch nicht so ganz. Und ja, ich glaube, wir hatten das schon. Ja, ja, ich habe einen Obdachlosen mal 5 Euro geschenkt. Aber das heißt natürlich nicht, dass das so ist, wie ich es geschrieben habe, dass ich die internationale Obdachlosenhilfe damit unterstützen würde, aktiv als Mitglied. Man kann das so interpretieren, aber das ist natürlich dann weit hergeholt.
Ja, es waren so irgendwie wie so ein bisschen sehr günstig formuliert. Ne? Also wenn man so verschiedene Sachen immer über Punkten zusammenfasst, wie, weiß ich nicht, sie hat dann irgendwas mit Mitgliedschaften als Überpunkt und da waren dann Sachen dabei, da hat sie mal eine Rede gehalten oder sowas. Ne? Also es war ein bisschen sehr, sehr geschönt. Mhm.
Ich habe gelesen, heute erst gelesen, Olaf Scholz musste seinen Lebenslauf wohl aber auch korrigieren. Ach. Da waren auch irgendwelche Sachen drin. Ich weiß jetzt nicht genau, aber vielleicht möchte er nicht mehr, dass man von seiner SPD-Mitgliedschaft erfährt in diesem Lebenslauf, aber der hat auch irgendwas korrigieren müssen. Also die sind jetzt alle ein bisschen sensibel geworden, was dieses Thema betrifft.
Oder hat da jemand rechtlich durchsetzen können, dass das Wort sozial nicht mehr verwendet werden darf?
Das könnte natürlich auch sein. Ja, ich weiß es wirklich nicht. Aber zurück nochmal zu diesen Umfragewerten. Ja, tatsächlich, CDU liegt jetzt wieder deutlich vor den Grünen. Dann kommen aber schon die Grünen, alles andere ist unter ferner Liefen, ehrlich gesagt.
Aber haben wir nicht noch vor ein paar Wochen drüber geredet, dass man dachte, ach, der Laschet, wie soll der denn da was bewegen und so? Das ist, glaube ich, der meist unterschätzte Politiker nach Angela Merkel.
Du kennst ihn ja, er kommt ja aus deinem Bundesland, aus NRW, dort war er auch lange aktiv.
Kennen ist übertrieben, aber auch in NRW war es damals so, dass eigentlich keiner den so wirklich auf der Liste hatte und alle gedacht haben, ach, wie soll der denn gewinnen? Damals war ja Hannelore Kraft von der SPD, die Landesmutter sozusagen und die war sehr beliebt, aber da hatten dann alle gedacht, oh komm, der Laschet, der war ja damals schon so, wie er heute ist und damals hat man auch schon gesagt, wie soll der denn gegen die gewinnen, der hat ja gar keine Chance und siehe da, zupp, war er dann doch da.
Ich glaube, was er mit dem Robert Habeck gemeinsam hat, ist bestimmt auch so ein Hedonist, ein Genießer. Ich glaube, er genießt das Leben und nimmt so viele Sachen halt, jetzt so viele Alltagsdinge auch nicht so genau. Ich hatte jetzt auch mal, irgendwo bin ich drüber gestolpert, der muss ja mal als Dozent gearbeitet haben, als Lehrer quasi, bei euch in NRW.
Richtig.
Und er galt ja, ich weiß nicht, der hatte einen lustigen Spitznamen. Ich komme jetzt leider nicht, der Laschet oder so irgendwie. Also der hat wohl immer irgendwelche Arbeiten, die er korrigieren sollte, verlottert, verschlammt, verloren, keine Ahnung, dann hat man ihm nachgesagt, Zensuren einfach so über den Daumen, Chuck, ja, du eine Eins, du eine Zwei, du eine. Irgendwie so. Hast du das auch gelesen?
Ja, der eigentliche Skandal, das ist zumindest das, was ja einigermaßen gesichert scheint, ist, dass er wohl tatsächlich irgendwann mal Arbeiten verloren hat von einer Prüfung. Die waren dann weg. Also jetzt als Beispiel, da haben 25 Leute mitgeschrieben, er hat aber 27 Leuten Noten gegeben. Ja, und das war natürlich ein bisschen auffällig. Also, ja.
Ja, ja. Ach, das ist großartig.
Ja, aber ich finde, er war fleißig. Er hat mehr Noten verteilt, als er gemusst hätte. Das ist übererfüllt. Ja. Das ist schon, das muss man anerkennen, das ist ein Held der Arbeit.
Das macht uns ja alle nur menschlich. Aber man muss es eben dann auch zugeben und dazu stehen, ja, dass man eben ein Mensch mit Ecken und Kanten und Fehlern ist.
Ja,
und,
weil dann, du jetzt meinst,
ich glaube, dann kommt man auch noch gut durch.
Ja, wahrscheinlich. Aber wenn du jetzt meinst, ja, er ist so wie Robert Habeck. Also ich stelle mir vor, Robert Habeck, obwohl er also grüner ist, aber der wird es sehr genießen, abends einen schönen Pecorino zu essen.
Das denke ich auch.
So, ja. Den tollen Rotwein aufzumachen und jetzt vielleicht nicht übermäßig sich die Hacke zuzusaufen, sondern einfach da auf seiner Terrasse zu sitzen.
Ja,
und das
ja.
Bei Laschet kann ich mir nicht vorstellen. Also ich habe eher das Gefühl, der ist sehr glücklich, wenn er so ein paar Aachener Printen zu Hause hat.
Noch ja,
ich weiß es nicht. Der soll, doch das habe ich gelesen wiederum, der hat wohl auch eine Lieblingspommesbude irgendwo in Aachen, da wo er ja lange Zeit gelebt hat. Und da war es so, der hat jeden Tag das Gleiche bestellt.
Aha.
Also es war wohl immer Gyros Pommes.
Ich
meine, also ich will jetzt hier keine Fake News verbreiten, aber es wäre sowas gewesen. Es war sehr rustikal. Es war nicht so, dass man sagen könnte, oh, der große Genießer und Gourmet, sondern es war eher so, ja, rein in die Lade.
Ja, aber ist trotzdem so ein bisschen auf der Hedonistenspur unterwegs, glaube ich. Ist ja, also ich glaube, der Habeck ist Rotweintrinker, denke ich. Ich glaube, so vielleicht nicht allzu schwer. Also nicht wie der Schröder damals, Gerhard Schröder, der hat ja wohl diese schweren Rotweine gemacht. Ne? Also so schwere Ledersessel und dann so schweren Rotwein und eine Zigarre dazu. Ich glaube, der Habeck raucht Zigarellos.
Ach, echt?
Meinst du? Ja, doch, bestimmt. Ja, doch, macht er. Also weiß ich nicht, um Gottes Willen.
Selbstgedrehte.
Laschet ist, glaube ich, der Biertrinker.
Und der Laschet ist auch schwerer Raucher.
Ja,
der richtig. Der verschwindet immer, das hat man manchmal so bei Kamerabildern gesehen, vor irgendwelchen Terminen verschwindet der nochmal hinter der Hausecke und raucht nochmal schnell eine.
Zieht eine durch.
Ja.
Lieber Armin, wenn Sie das jetzt hören, kommen Sie mit zum 1 Muldental Triathlon. Es würde mich total freuen. Und da können wir auch Ihr Image ein bisschen aufpolieren und immer an den CW-Wert denken, ja, an die Verbesserung des CW-Werts, ja, die Corona-Wampe. Na gut, aber mit dem Spaß ist es eh bald vorbei. Armin Laschet, wenn er dann Bundeskanzler ist, das würde bedeuten, so wie die Konstellation jetzt aussieht, die wahrscheinlichste Konstellation ist ja dann doch schwarz-grün, nicht grün-schwarz, so war es vor ein paar Wochen doch, jetzt ist es schwarz-grün wieder. Würde bedeuten, Annalena Baerbock wird Außenministerin, oder?
Ja, wahrscheinlich, ne?
Also, ja, wahrscheinlich, könnte, ne? Annalena, ja, das, ja, glaube ich. Und der Robert Habeck, Verteidigung?
Das wäre spannend, was macht der denn dann? Macht der Umweltminister, weil es den Grünen ja auch ein wichtiges Anliegen ist, dass er sagt, ja, dann machen wir das. Oder ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass der durch die Gegend reist und die Weine dann vor Ort verkostet.
Könnte auch sein, dass der Habeck das Außenministerium bekommt und die Annalena Umwelt. Familie glaube ich nicht, weil das lassen die den Anton Hofreiter machen. Anton Hofreiter wird bestimmt Familienminister. Das ist der hier mit den langen Haaren und so weiter, wo ich jedes Mal denke, also jetzt, um Gottes Willen, ich habe persönlich überhaupt nichts gegen diesen Menschen, aber jedes Mal, wenn ich den irgendwo sehe in einer Talkshow vor irgendeiner Kamera oder wie auch immer, denke ich, wir sind alle verloren. wenn dieser Mensch, das ist der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, meine ich.
Ja, also diese Haare sind jetzt optisch auch nicht mein Ding, also das muss ich auch sagen, und ich glaube, er würde, also nach meinem Geschmack mit kürzeren Haaren wesentlich besser aussehen, aber das muss ja jeder für sich selbst wissen, wie er aussehen möchte. Naja, aber, und der wirkt immer auch so verbissen, aber oftmals sind da auch so ein paar Sachen dabei, dass man muss manchmal drüber nachdenken, es tut im ersten Moment verdammt weh, was er sagt, und man denkt, oh Gott, wie können die nur? Und wenn man mal ein bisschen länger drüber nachdenkt, hatte ich schon so 2, 3 Punkte, wo ich dachte, oh ja, so ganz Unrecht hat er wahrscheinlich dann doch nicht. Aber es ist, weißt du, wenn da so eine junge, hübsche Frau oder ein knackiger Kerl sitzt und der erzählt einem das, dann möchte man das vielleicht eher hören, dass die Welt untergeht, als wenn da so ein langhaariger Anton Hofreiter sitzt.
Kann sein, möglicherweise. Ja. Aber ich denke, da ist noch viel Verbesserungspotenzial. Ja, auch diese Koalition, wenn sie denn zustande kommt, ist eine Turniermannschaft.
Was
ist,
meinst du?
Turnier. Merkt man, dass ich auch sage, Turniermannschaft. Aber ich habe da irgendwie probiert. Turnier, weil ich Turnier. Das ja auch nicht so roll. Eine Turnier.
Ja. So, nicht wie Tornister.
Nicht wie Tornister, richtig. Turniermannschaft. Ja, eine Turniermannschaft, so wie wir. Micha.
Aber Turniermannschaft gibt ja immer die Hoffnung, dass es also auch mal nach einem miesen Start, also wie jetzt hier bei der deutschen Fußballnationalmannschaft, dass man sich zusammenrauft und also einen Kampfgeist entwickelt und Elan und dann plötzlich alles dreht.
Ja, richtig.
Das siehst du für Samstagabend?
Bitte was? Samstagabend? Mein Tipp? Ich hab's akustisch nicht verstanden, entschuldige. Ich war jetzt noch ganz woanders. Ich war immer noch bei Armin und Robert und dass die vielleicht zusammen jetzt schon auf der Terrasse sitzen und so weiter.
Was meinst du?
Ja, der Armin hat die Annalena auf dem Schoß und dann machen die Spaß und verteilen die Ämter. die Ministerien. Samstagabend, Entschuldigung, ja, wir dürfen das Thema Fußball nicht aus den Augen verlieren. Ich habe gesehen, in also es sind ja jetzt vielerorts Public Viewing und so weiter, Public Viewing Veranstaltungen erlaubt, was großartig ist, gerade bei diesem Wetter. In Nürnberg, ich weiß nicht, ob das in anderen Städten auch so ist, ich hatte es nur gestern bei den Nachrichtenkollegen von der RTL gesehen oder vorgestern dann, in Nürnberg auch Public Viewing in so einem riesengroßen Biergarten und dort ausdrücklich verboten im Falle eines Tors für die deutsche Nationalmannschaft, darfst du nicht aufspringen und jubeln. Ja, also sonst darfst du alles, darfst essen, darfst trinken, ist auch keine Maskenpflicht dort, wenn du, aber jubeln, aufspringen im Falle eines Tores verboten. War ja dann auch nicht so, ne?
War vorausschauend, ne? Also, ja. Aber das heißt, du dürftest im Zweifel, wäre es ein bisschen so wie beim Musikantenstadl, du musst sitzen bleiben und in dich hineinwippen und schunkeln, ja?
Ja, ich glaube auch, ich meine, wir Deutschen sind ja sehr disziplinierte Menschen und das gilt natürlich auch für die Fußballnationalmannschaft. Und die kennen vielleicht diese Regeln und vielleicht bin ich ja nur ein bisschen unzureichend informiert. Vielleicht gilt es ja überall so bei Public Viewing-Veranstaltungen, wenn man Fußball guckt, dass man nicht jubeln darf, nicht aufspringen darf und so weiter, weil sonst möglicherweise der Gast dort, und die sind ja nun wirklich gebeutelt gewesen in den letzten Monaten und anderthalb Jahren eigentlich, ja, Gastronomie, ihr Arm, jetzt dürfen die endlich wieder aufmachen, jetzt stell dir mal vor, jetzt schießt die deutsche Mannschaft da zwei Tore und alle jubeln und freuen sich und dann verliert er seine Lizenz, so der Gastronom, ja, weil die dann alle jubeln und deswegen glaube ich, diszipliniert, wie wir sind, wir Deutschen und eben auch die deutsche Fußball-Nationalelf, sagen sie sich, dann schießen wir lieber keine Tore. Und du hast mich gefragt, also mein Tipp, ehrlich gesagt, ist 2-0 am Samstagabend.
Aber du sagst nicht für wen?
Naja, ich sag mal so, wir haben gerade aktuell, das ist die Meldung heute in der Türkei, nahezu Staatstrauer, weil Türkei hat gestern, vielleicht nochmal kurze Orientierung, wir sind heute im Donnerstag, ja, Donnerstag der 19., ist heute der 19.?
Heute ist der 17. 17.
Entschuldigung, ja, Donnerstag der 17. Die Türkei hat gestern ihr zweites Spiel verloren. Ja, also zwei Spiele, zweimal verloren. Wie sich das anfühlt, werden wir dann vielleicht am Samstagabend erfahren, wenn wir gegen Portugal spielen. Nee, mein Tipp ist 2-0 für Portugal.
Ja, damit wäre es ja dann schon zu Ende.
Ohne, dass ich das böse meine, aber ich schätze das mal realistisch ein.
Ich habe ja noch eine Strategie im Kopf. Ja. Also es für mich wäre noch ein Plan, wir müssen irgendwie gegen Portugal, muss es irgendwie hinhauen. Mhm. Dann haben wir wieder eine Chance. Dann kommt es auf das Spiel gegen Ungarn an, nächste Woche Mittwoch. Ja. So, und da ist jetzt eine Möglichkeit. Manuel Neuer hat ja jetzt schon beim ersten Spiel diese Armbinde in Regenbogenfarben getragen.
Ja.
Ist dir das aufgefallen?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Habe ich nicht drauf geachtet.
Der hat tatsächlich, also sind keine politischen Statements so richtig erlaubt, aber Manuel Neuer ist wohl schon seit einiger Zeit immer mit der Regenbogenbinde unterwegs und auch der FC Bayern unterstützt das sehr, also als Zeichen für Diversität, für die Akzeptanz auch von Homosexuellen.
Ja, natürlich,
Diversität. Richtig, Die haben das völlig gelernt. Ja. Und Manuel Neuer hat wohl jetzt auch in der Pressekonferenz gesagt, als die Frage drauf kam, sagt er, naja, wenn die Frage jetzt noch kommt, dann ist es ja wohl umso wichtiger, dass ich das trage, oder? Finde ich ein großes Statement. So, und Ungarn wiederum hat ja gerade erst dieses Gesetz verabschiedet, dass man, wie heißt das, dass man keine Werbung für Homosexualität machen darf. Also sprich, im Fernsehen, in Büchern und so weiter dürfen nur Mann-Frau-Paare auftauchen, damit Kinder also nicht irgendwie auf den falschen Gedanken kommen. Und Transgender dürfen auch nicht mehr gefördert werden. Und was weiß ich, das darf gar nicht drüber geredet werden. Also ganz schlimm. Eigentlich müsste man sie aus der EU deswegen rausschmeißen. Ja, ja. So, aber jetzt tatsächlich.
Das ist, entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ja? Nochmal für all die Menschen, die sich hier in unserem Land ja doch immer wieder hinstellen und sagen, oh, man darf gar nicht mehr sagen. Ja. Und ich darf meine Meinung gar nicht äußern. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen, aber darf man nicht. Guckt mal nach Ungarn, was da abgeht. Das sind ganz andere Verhältnisse. Und ich meine, da ist Ungarn ja ein Land von vielen, vielen auf der Welt. Und ich finde das immer so absurd, dass die am lautesten schreien, das darf man ja gar nicht mehr sagen und so weiter und alles zensiert und so weiter, die schreien daneben auch am lautesten und sagen es eben einfach, ohne dass ihnen was passiert.
Ja, und in Ungarn würde es in keiner Zeitung und in keinem Fernsehsender mehr gemeldet werden, weil das alles schon so weggestrichen wurde. Ja. Ne? Ganz schlimm. Naja, aber wenn jetzt Manuel Neuer zum Beispiel jetzt auch an diesem Mittwoch die Armbinde in Regenbogenfarben trägt, dann sagt vielleicht die ungarische Mannschaft, weil sie Angst hat vor Viktor Orban, oh nee, gegen den spielen wir nicht. So, dann beenden sie das Spiel. Das ist meine Theorie. Und dann hat Deutschland ja einen Punkt. Dann haben sie ja das Spiel dann gewonnen. Weißt du? Sondern es kommt jetzt auf das Spiel mit Portugal noch an, aber das wäre eine Taktik gegen Ungarn.
Interessant. Ja, müssen wir abwarten. Portugal mit Cristiano Ronaldo, der hat zwei Tore gemacht im ersten Spiel. gegen...
Ja, da kommen die zwei Experten.
Gegen die anderen halt. Ne?
Und gegen diese andere, gegen die andere Mannschaft, die auch ein harter Gegner wäre. Ah, nee,
das waren doch die Ungarn. Ach, wir Platsche. Mensch, natürlich, das waren doch die Ungarn.
Ach, muss ja, logisch.
In Budapest übrigens das einzige Stadion bei der ganzen EM, das ausverkauft sein darf. Also die Ungarn sind da ein bisschen... großzügiger, sage ich mal vorsichtig, irgendwas zwischen 61 und 65.000 Menschen waren im Stadion und es stand Wahnsinn. Wirklich irgendwie, also die haben uns gezeigt, wie es eigentlich geht, es stand bis zur 84., 85. Minute 0-0, die Ungarn natürlich gehofft, mein Gott, der große, große Favorit Portugal, vielleicht können wir die bezwingen, vielleicht wenigstens einen Punkt mit rausnehmen aus dem Spiel und dann haben die Portugiesen gezeigt, wie es geht, innerhalb von 5 Minuten 3 Tore gemacht oder von 6-7 Minuten oder so. Ja,
Wahnsinn, aber war schön aufgehoben bis zum
87., 92. Minute, zweimal Cristiano Ronaldo, der ja auch Schlagzeilen gemacht hat, kurz vorher bei der Pressekonferenz, hast du mitbekommen?
Schlagzeilen und die Börsen hat er zittern lassen.
Das meinte ich. Ja, Hammer, oder? Dort an diesen Tisch der Pressekonferenz bei der EM gestellt und einer der großen Sponsoren, Coca-Cola wohl, hat ja so die Fläschchen dort so schön drapiert, ja, dass man das sieht. Und natürlich, da gibt's ja dann wahrscheinlich extra Marketing-Mitarbeiter, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als darauf zu achten, dass dann das Etikett immer in die Kameras gedreht wird. Ja, also so in die Richtung.
Ja, ja, ja.
Und er kommt, setzt sich hin und nimmt erstmal die 2 Coca-Cola-Flaschen weg. Ja, also schiebt die zur Seite wirklich raus aus dem Bild und hält eine Wasserflasche hoch und sagt, hier, das wird hier getrunken. Cristiano Ronaldo.
Überleg mal. Und bei so einer Aktion sackt der Börsenkurs ab und 4 Milliarden Euro oder Dollar sind ja nur Buchwerte. Es war aber ein Absacken um 1,3 Prozentpunkte im Börsenkurs. Ja. Wegen so einer Geschichte.
Ja. Verliert Coca-Cola einfach mal über Nacht 4 Milliarden Euro. Das ist dieser Marktwert, aber auch diese Marktwucht dieses Mannes. Ja. Vielleicht wäre das ein Tipp für die SPD. Stell dir mal vor, Cristiano Ronaldo vor Olaf Scholz.
Ja, der stellt einfach so irgendwie den Laschet zur Seite und zieht den Scholz ins Bild rein. Und dann hat die SPD wieder eine Chance.
Denke ich auch.
Ja. Aber vielleicht müsste das jemand anders machen. Vielleicht ein Mats Hummels oder sowas.
Hummels willen. Aber wir werden das hinkriegen. Wir sind eine Turniermannschaft. Und dieses Auftaktspiel, das wir verloren haben, hat ja eigentlich 2 Eigentore. Also das eine Eigentor hat Mats Hummels geschossen und das andere hat sich Greenpeace geschossen. Da sind wir schon bei Gleitschirm Kai. So haben wir ihn genannt heute Morgen. Ja, Gleitschirm Kai. Man weiß jetzt etwas, also warte, wir müssen das noch mal kurz erklären, Micha. Du bist ja der Fußballexperte nochmal für unsere Potter in Kenia und in Namibia
Tansania haben
wir
noch
Tansania vor allen Dingen, die jetzt vielleicht nicht so im Thema drinstecken. Riesengroßes Stadion, Allianz Arena in München. Ich glaube, 14.000 Menschen durften dort rein.
Ja. Mhm. Und es war schon ordentlich Stimmung, erstaunlicherweise, obwohl das Stadion ja so relativ leer war.
Richtig wie Fußball, oder? Man hat das Spiel. 22 Millionen Menschen haben das Spiel am Fernsehen gesehen. Wir gehörten dazu, auch wenn es für uns Frühaufstellung ein bisschen blöd ist, ne, wenn der Wecker dann 3:30 klingelt. Aber wir haben es geguckt natürlich. Und es war wirklich wie Fußball. Die Atmosphäre war wie früher. Oh, wie früher. Weißt du, sind wir eine Turniermannschaft. Wir rocken das.
Ich habe zwischendurch immer gedacht, mein Gott, wie wird das erst, wenn die Stadien wieder voll sind, jetzt bei diesen halb viertelvollen Dingern nur. Ja. Da habe ich zwischendurch auch schon Schwierigkeiten gehabt, wenn diese Korrespondenten-Reporter da an der Bande stehen, mit ihrem Experten sprechen, dass du die kaum verstanden hast, weil im Hintergrund es so wahnsinnig laut war. Da habe ich nur gedacht, was machen die, wenn das Stadion wieder voll ist?
Ja, das stimmt. Aber das ist ja auch interessant, wenn sie wirklich gar keine Spieler.
Dann wird es ein interessantes Spiel. Dann haben wir auch wieder eine Chance.
Ich wollte sagen, hatten wir jetzt in den Fußball-Bundesliga-Spielen gesehen, wenn das so, man hat ja auch zum Teil wirklich verstanden, was die Trainer da brüllen, was die Spieler brüllen. Ich weiß nicht, als der Mats Hummels sein Eigentor geschossen hat, hatten wir da was verstanden? Hat er Scheiße gerufen oder so?
Habe ich nicht gehört.
Wie Annalena Baerbock beim Grünen Parteitag, war auch eine Meldung diese Woche. Ja, sie ist dort, hat eine Rede gehalten. Am Sonntag, glaube ich, war das, am vergangenen Sonntag. Ja, hat geredet. Und man verhaspelt sich natürlich, wenn man irgendwie eine halbe Stunde redet oder so, oder dreiviertel Stunde, verhaspelt man sich halt manchmal. Und sie ist wohl von der Bühne, hat sich feiert. Und das so Bild und Ton haben da so überhaupt nicht miteinander korrespondiert. Also gefeiert, wie das halt so üblich ist. Ja, dann nehmen sich ja meines Erachtens die Systeme nichts, die politischen Systeme. Das ist in Demokratien so, das ist in Diktaturen so, das ist in China so, USA, in Deutschland sowieso. Wenn dann so jemand von der Partei fertig ist zu reden, dann stehen alle auf und klatschen und hoch. Und dann gibt's Blumensträußchen und hast ja nicht gesehen. So war das auch bei Annalena Baerbock. Alle haben gelacht und sich gefreut. Sie geht von der Bühne, denkt nicht dran, dass das Mikrofon noch eingeschaltet ist und ruft ganz laut Scheiße. Also flucht, ja. Scheiße.
Ja, aber das ist doch überall so. Also überall, wo es mit Öffentlichkeit zu tun hat. Wenn du im Geschäft stehst und bist Schuhverkäufer, Verkäuferin und musst dem Kunden die ganze Zeit sagen, ach ja, und ja, der steht Ihnen jetzt besonders gut und wollen Sie nicht den? Und dann hinterher denkst du, was für ein Sepp. Ja. Und der ist raus und sagst dann, dieses Und so geht's dir doch mit dem Radio auch. Ja. Da sagst du fröhlich, hey, hier kommt gerade Ed Sheeran und tolle Stimmung, super Musik. Und dann ärgerst du dich aber trotzdem, dass, weiß ich nicht, beim Auto gestern Abend der Reifen geplatzt ist oder das gehört zum Showbusiness dazu. Natürlich. Ich finde ja immer bei diesen Parteitagen immer so toll, wenn die da stehen. Also früher, als die Parteitage noch mit richtig vielen Leuten im Saal waren und dann wurde so eine Angela Merkel wiedergewählt. Und dann laufen die Stoppuhren. Und dann stoppen die genau. Wie lange klatschen die jetzt? Es ist 8,5 Minuten. Der Kohl wurde mit 9 Minuten beklatscht. Jetzt müssen wir 9 Minuten und 10 Sekunden klatschen, damit das geht. Und dann steht da vorne jemand und guckt auf die Uhr und macht Zeichen und weiter klatschen, weiter. Es ist so albern. Also, das hätte bei Honecker und Co. nicht schlimmer laufen können, dass die das heutzutage immer noch so haben. Sowas Blödes. Ja,
verstehe ich auch nicht. Also, man hat nicht verstanden, ob der Mats Hummels bei diesem Eigentor Scheiße gerufen hat. Aber er sah Eigentor, klar, aber er sah gut aus, oder? Hast du gesehen? Unfassbar gut aus. Und die Katie, oder sagt man Kati? Ich glaube, sie nennt sich Katie Hummels, oder? Katie.
Kati. Kati? Ja, sprich nicht so viel über den Hummels, der hat auch einen Podcast.
Natürlich, schöne Grüße an Mats Hummels. Nee, ich sag ja auch nichts Böses, aber sie hat auch gleich was gepostet, so Kati, sag mal Kati im Bikini.
Hat dann auch. Ist das Ablenkungsmanöver dann?
Ja, Hauptsache, wir sehen gut aus. Das ist ja auch unser Motto hier. Hauptsache, wir sehen gut. Wenn ihr uns sehen könntet, würdet ihr den Podcast viel besser finden. Aber wir sind steigerungsfähig. Wir sind eine Turniermannschaft.
Ich hatte am nächsten Morgen, hatte ich per Zufall das Sat.1 Frühstücksfernsehen gesehen und die haben sich sehr lange darüber ausgelassen, was Kati Hummels so alles postete. Ja. Also es war die Bewertung des Fußballspiels in den Postings von Kati Hummels bei Instagram. Also wie sie traurig ist, wie sie Feuer anfeuert, wie sie sagt, ach, hier ist unser Hochzeitstag und so weiter. Also das ist schon eine interessante, dreimal um die Ecke gedacht Berichterstattung.
Durchaus.
Aber es funktioniert.
Aber ich freue mich ja auch, dass ich sowas wieder mitbekomme hier von den Kati Hummels und so weiter. Ich war beim Friseur diese Woche, das ist vielleicht auch mal eine Erwähnung wert, man darf ja wieder zum Friseuren, ohne Maske übrigens, ohne Maske. Ja. Wie sagt Christian Lindner in den, ist ja Maskenpflicht gerade, liebe Potter in Kenia und Tansania und so weiter, hier ist gerade ganz große Diskussion in Deutschland, Maskenpflicht jetzt komplett fallen lassen, die einen sagen so, die anderen sagen so und Christian Lindner, ich weiß gar nicht, wie oft er das schon gesagt hat in irgendwelchen Talkshows, er nimmt immer ein schönes Beispiel, wie gesagt, das doppelt geimpfte ältere Ehepaar. Das doppelt geimpfte ältere Ehepaar, wie sollen die sich jetzt verhalten? Und warum muss das doppelt geimpfte ältere Ehepaar dann noch zu irgendeinem Test? Und warum darf das doppelt geimpfte ältere Ehepaar nicht das und das und das und das und das? Aber man darf jetzt wieder ohne Maske zum Friseur. Also zumindest in Sachsen, also zumindest in einigen Gebieten. Also ich muss es einschränken. Lokal ist das sehr unterschiedlich, aber es gibt Friseure, wo man keine Maske mehr braucht. Keine Ahnung, wie das bei Armin Laschet und bei Micha Klein in NRW ist. Und dort kriege ich endlich auch wieder die Gala in die Finger. Ich sitze dann stundenlang unter der Haube und dann die Gala, die Super Illusion, was ich da alles so durchblättere, Bild der Frau und du erfährst Sachen, Kathi Hummels, Mirja Dumont zum Beispiel hat sich jetzt für den Playboy empfohlen, die Ex von Sky Dumont, Mirja Dumont empfiehlt sich ausdrücklich für den Playboy, hat gesagt, sie würde sich nochmal ausziehen, allerdings für viel Geld, hat sie gesagt, für viel Geld würde sie sich nochmal ausziehen und hat ja durchaus ihren Marktwert auch gesteigert, die Mirja Dumont, war jetzt ganz oft bei RTL, bei ProSieben, Sat.1, vorher war sie immer nur auf Sky.
Das sind übrigens auch die Nachrichten noch der Woche. RTL hat sein Aussehen komplett verändert, neues Logo und so. Und ich habe immer nur mitbekommen, dass sich alle Leute jetzt aufregen und sagen, die Farben sind aber so hässlich und die Schrift ist auch nicht so doll. Ich bin wahrscheinlich in 2 Wochen hat man sich auch daran wieder gewöhnt. Plötzlich wandern sowieso alle von der ARD zu RTL und ProSieben ab. Silbereisen soll eventuell neuer Juror werden bei RTL, jetzt wo der Bohlen weg ist und so weiter. Also ist ja nichts mehr so, wie es mal war.
Klaus Kleber hört auf beim Heute-Journal. Klaus Kleber. Und wie heißt dieses Faktotum an seiner Seite?
Das ist Gundula Gause.
Ich meine doch, Gundula das nicht böse.
Gause mit... Ja. Was bitte? Nein, aber Gundula Gause spricht ja die Nachrichten sehr deutlich deswegen finde ich sie einerseits bewundernswert. Ich sage immer, weil sie auch diese lustige Frisur hat, das ist die Kugelkopf-Schreibmaschine des deutschen Fernsehens, weil sie rattert auch immer so. Und es hat so ein bisschen was von so einem 70er-Jahre-Büro. Ja. Guten Abend, hier sind die Nachrichten. Ja. Aber sie bemüht sich eben sehr deutlich zu sprechen, sie ist ihr eigener Untertitel.
Siehst du?
Also Gundula Gause.
Gundula Gause, ob die bleibt, man weiß es nicht. Keine Ahnung. Also Klaus Kleber geht, ob der, also offiziell geht er in Rente, ist jetzt wohl 65, der Klaus Kleber. Oder ach, wird 65.
Zwei Wochen später bei RTL.
Denke ich auch fast. Obwohl Klaus Kleber, der hat es ja bei den Öffentlich-Rechtlichen ganz gut als Nachrichtensprecher. Da wird kolportiert, dass er so um die 500.000 Euro Jahreseinkommen hat. Okay. Und jahrelang tatsächlich als einer der bestbezahlten Fernsehnachrichtensprecher in Deutschland galt, 500.000.
Ja.
Während eine Kollegin von Gundula Gause, irgendeine Nachrichtensprecherin, auch irgendeine, das klingt schon wieder so despektierlich, ich meine das aber nicht so, ich komme nur jetzt nicht auf den Namen, die hat gesagt, also eine Tagesschausprecherin, die hat gesagt, es ist kein Wunder, dass die Kollegen alle abwandern und sich bei den Privaten umschauen, weil man bekommt zum Beispiel für eine 20 Uhr Tagesschau-Sendung nur 260 Euro. Und das sind freie Mitarbeiter, 260 Euro. Ja, das ist, also, die dürfen ja nur auch nicht alles sprechen und jeden Tag und so, ne? Also, wenn die ja, dann ja, vielleicht auf 15, 20 Sendungen im Monat kommen, ja, dann musst du dich versichern, dann musst du gucken, dann musst du was für die Rente abdrücken, privat und so weiter. Also, viel bleibt da nicht übrig und deswegen hat die gesagt, ja, ist kein Wunder, dass die dann zu den Privaten gehen. Aber Klaus Kleber hätte eigentlich keinen Grund. Bei 500.000 Euro, glaube ich, das ist schon okay.
Das ist schon ordentlich. Ja, das ist auch der Unterschied, ne? Das ist ja die, er ist ja der Moderator der Sendung und die Tagesschau wird ja gelesen, also hast du nur einen Sprecher, eine Sprecherin.
Ja, ja,
und das ist mal diese, ich habe das letztens auch irgendwo so eine Diskussion da nochmal gesehen, dass die Leute sagen, ah, die hier von der Tagesschau, die verdienen alle so viel Geld und wenn du dann erfährst, es sind gerade mal diese 200 Euro, klar machen die dann mehrere Sendungen am Tag, aber wenn du dann überlegst,
dann geht's ja schon wieder.
Ja, dann,
wenn aber das, Sendungen, ja, dann ist okay.
Ja, aber wenn du diese 20 Uhr Schicht, ich weiß gar nicht, wann die da nochmal dran sind, sind die 18 Uhr oder dann, da ist glaube ich nicht viel. Mhm. Es lohnt sich wahrscheinlich eher morgens früh irgendwas zu machen in der ARD. Wenn du jetzt das dir ausrechnest, ist das wirklich nicht viel und gleichzeitig darfst du ja auch nicht plötzlich anfangen, Werbung für für Whisky zu machen oder so.
Also nochmal, wir halten fest, für Vorlesen gibt's weniger als fürs Moderieren. Du liest ja, das erklärt natürlich auch unsere Einkommensunterschiede. Ja, du liest ja das Wetter quasi nur vor.
Richtig. Ja. Deswegen bin ich auch sehr arm und muss mir die Haare von Judith Rakers immer ausleihen.
Die Haare, richtig, genau.
Ja, diese schönen goldenen Haare.
Ach ja. Wir hatten doch diesen schönen Vergleich heute Morgen. Ja, mal gucken, ob ich es noch zusammenbekomme. Also Gipfel, wir müssen aber unbedingt noch über Gleitschirmkai reden gleich. Aber Gipfeltreffen in Genf, ein ganz wichtiges Ereignis, ein hochpolitisches Ereignis diese Woche. Wladimir Putin und Joe Biden haben sich getroffen in Genf in einer Villa. Ja, abgesichert. 4.000 Sicherheitskräfte haben dort diesen ganzen Bereich hermetisch abgesichert. Es kam auch kein Gleitschirmflieger, der Gleitschirm Kai von der Allianz Arena im Spiel Deutschland-Frankreich. Der hat ja nur überlebt, weil Greenpeace an seinem Schirm stand. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ich bin es mir immer noch nicht. Die Polizei hat dann anschließend, auch der bayerische Innenminister, der ist so herrlich, der Herr Herrmann, der bayerische Innenminister, schade, ich kann jetzt leider nicht so bayerisch, aber der hat gesagt, wir hatten den Schirm schon auf dem Schirm, ja, die Scharfschützen und wenn auf dem Schirm nicht Greenpeace gestanden hätte, dann hätten die Scharfschützen natürlich auch abgedrückt. Und das, stellt sich das mal vor, es ist ja so schon was passiert, es sind ja zwei Menschen verletzt worden, weil der sich da oben in diesen Kameradingern da verheddert hat, ne, in diesen Abspannungen für die, wie heißen diese Camps?
Die Spider-Camps.
Ja, richtig, Spider-Camps. Ja. Ja, dort hat er sich ja verheddert und ist quasi ja fast wie abgestürzt, aber konnte sich noch fangen, hat zwei Leute auf der Tribüne verletzt dabei, dieser Gleitschirm Kai. Aber stell dir mal vor, die hätten den dort mit einem gezielten Schuss vom Himmel geholt und dann wäre dann unmittelbar vor dem Anpfiff Deutschlands gegen Frankreich dort ein toter Greenpeace-Aktivist auf den Platz geknallt. Gottes Willen.
Ja. Der stellt noch dramatischer vor, er wäre oben in den Seilen hängen geblieben, baumelt tot da runter von den Seilen.
So rumgebammelt irgendwie.
Oh.
Also insofern alles noch gut gegangen und die beiden Verletzten, nochmal für unsere Reporter in Tansania und Kenia, die beiden Verletzten sind inzwischen auch wieder aus dem Krankenhaus raus und so. Also alles ist okay und der Kai, übrigens Chirurg, 38, Chirurg, wohnt noch bei seinen Eltern, ist halt wirklich ein überzeugter, ein glühender Pazifist und Aktivist für Greenpeace und wollte darauf aufmerksam machen, weil Volkswagen ist wohl einer der Hauptsponsoren der EM, zumindest in Deutschland, und er wollte darauf aufmerksam machen, dass sie sich doch gefälligst mal beeilen sollen bei der Umstellung auf Elektroenergie, auf E-Mobilität, was sie ja eigentlich schon tun, also sie sind ja da sehr bemüht, aber aus Sicht von Greenpeace dauert das eben alles noch viel zu lange.
Ja, vor allem die Rekordzahlen sind doch immer noch, dass wahnsinnig viele Verbrennerautos mit riesen Hubraum und so weiter verkauft werden. Die haben ja
das
auch vor einiger Zeit
schon anders, wenn der Habeck erst Umweltminister ist. Jawohl, das steht im Programm, das steht im Parteiprogramm, ab 2030 keine Verbrennermotoren mehr.
Und ich glaube, die anderen haben drin stehen 32 oder so. Ne? Das ist, die Unterschiede sind ja alle nicht mehr so groß.
Ja, das ist ja, ja, es ist nur, guck mal drauf an, wie du es verkaufst. Ja, wenn sich Annalena Baerbock hinstellt und sagt, ja, Sprit muss teurer werden, Habeck sagt das ja auch, und ja, 16 Cent und mindestens und so weiter und so fort, dann ist es im Grunde genommen dasselbe, was alle Parteien auch sagen, weil es längst beschlossen ist, diese Erhöhung der CO2-Steuer wird kommen in Stufen. Ja, sie sagen es halt nur irgendwie falsch. Die Grünen. So falsche.
Ja, die anderen sagen es gar nicht.
Oder sagen es gar nicht. Und
es, es gab doch jetzt die Rechnung. Also ist, glaube ich, ein Cent Unterschied, das, was die anderen vorhaben, und die Erhöhung würde dann irgendwann später kommen. Es ist, läuft aber auf das genau gleiche hinaus. Ja. Aber es ist auch so ungeschickt. Die waren auch in mehreren Talkshows, da erzählen sie dann ihre Konzepte. Und das ist so kompliziert, wie sie da was, wo, wie ausgleichen wollen und reinzahlen und wieder zurückzahlen und so weiter. Das versteht kein Mensch.
Blöd, blöd. Ja, liebe Annalena, lieber Robert, ja, nicht so viel Rotwein trinken mit dem Armin und oder auf dem Schoß von Armin Laschet, sondern einfach mal unseren Podcast hören, ja? Einfach sich hinsetzen in so eine Talkshow, wo dann Christian Lindner irgendwas vom älteren Ehepaar erzählt, vom doppelt geimpften älteren Ehepaar, und einfach sagen, wir sind eine Turniermannschaft. Ja? Das reicht schon. Und das überzeugt den Deutschen auch. Wir steigern uns. Wir sind eine Turniermannschaft. Egal, was da ringsherum passiert. Jetzt müssen wir zurück zum Gleitschirm Kai. Also, das ging einigermaßen glimpflich ab alles, ja? Und auch in Genf, wo sich Putin und Joe Biden getroffen haben, kein Gleitschirm weit und breit in Sicht. Und ich glaube, die hätten nicht gezögert, egal was da auf dem Schirm gestanden hätte, oder?
Wahrscheinlich. Ja. Aber da ist nichts vom Himmel gefallen.
Da ist nichts vom Himmel
gefallen. Auch keine großen Errungenschaften. Nee, eigentlich,
ein Gedanke, den ich noch sagen wollte, das ist, da bin ich vorhin von abgekommen, was der Herrmann ist, ja, der Innenminister und auch dort irgendwie der Polizeipräsident. Die haben dann schon gesagt, die Scharfschützen hatten den im Visier, weil natürlich alle Journalisten sofort aufgeschrien haben. Also erst Schrecksekunde, dann so ein paar Stunden, und am nächsten Tag kam dann der Aufschrei. Wie kann das sein, dass jemand mit so einem Gleitschirm dort, mit so einem Motorgleitschirm, überhaupt über der Allianz Arena sein darf? Ja. Mhm. Und ich weiß nicht, ich hatte so kurz das Gefühl, dass man sich gedacht, ja, wir hatten dort schon die Scharfschützen. Also es war eher, kam mir so ein bisschen so vor, als hätte man gesagt, na ja, da waren ein paar versteckte Scharfschützen. Da hätte nichts passieren können. Im Zweifel hätten die geschossen. Ob da wirklich so ein Scharfschütze irgendwo saß, weiß ich nicht. Oder lag.
Oder ob die wirklich geschossen hätten,
Gott sei Dank haben sie nicht geschossen. Ob sie geschossen hätte, aber das sei dahingestellt. Jedenfalls in Genf hätte man geschossen, glaube ich. Wenn dort so einer mit einem so ein Greenpeace-Typ. Du hast es schon gesagt, viel rausgekommen ist nicht. Doch, die Botschafter dürfen wieder einziehen. Ja, die hatten ja zwischenzeitlich ihre Botschafter abgezogen. Also sowohl den US-Botschafter aus Moskau als auch den russischen Botschafter aus Washington.
Und sie wollen bei den Atomwaffenbeschränkungen wollen sie jetzt auch wieder weiter miteinander reden. Das sind ja schon mal zwei Botschaften, die gut sind.
Ja, was ganz wichtig ist. Wir wollten aber hier auf die Glatzköpfe wollten wir zurück. Wir sind doch irgendwie über Glatz. Wie bin ich denn? Na, weil wir hatten diesen Vergleich heute Morgen so schön. Wie sind wir denn vorhin über? Ach so, Friseur, Gala, Mirja Dumont und Katie oder Kati Hummels. Das alles hängt mit allem zusammen. Da ist es nur ein ganz kleiner Schritt zu Putin und Biden. Er hat ja, also sie haben getrennte Pressekonferenzen gegeben, also erst der Putin, dann der Biden, weil wohl, das ist eine diplomatische Gepflogenheit, wenn man gemeinsame Pressekonferenzen gibt, dann ist man irgendwie partnerschaftlich miteinander, du weißt schon, ja?
Dann muss die Stimmung richtig gut sein,
und das ist halt auch so ein Zeichen, den wahrscheinlich nur Diplomaten verstehen, und dass man dann eben keine gemeinsame Pressekonferenz gibt. Keine Ahnung, vielleicht wollte der Biden auch nicht mit dem Putin so in den direkten verbalen Austausch treten, der ja dann hätte passieren können vor der versammelten Weltpresse, dass er das verhindern wollte. Der Putin hatte ihm ja vor ein paar Wochen, nachdem der Killer-Ausspruch kam von Biden, hatte Putin einen Killer genannt. Und da hatte Putin ja gesagt, Mr. President, lassen Sie uns gerne diskutieren über dieses Thema und gerne auch über andere Themen, live und öffentlich im Internet, Livestream. Und das hatten ja die Berater von Biden dann lieber abgelehnt, weil sie gesagt haben, der Putin ist schon einer der intelligentesten Politiker momentan weltweit. Das ist so, der ist einfach ein kluger Mann. Und da hat man wahrscheinlich Angst gehabt, dass der Biden da zu alt aussieht. Das ist ein blöder Vergleich jetzt. Ja, zu alt aussieht.
Es sagen auch ja alle Journalisten. Ja. Ne? Also eigentlich mit Putin Interview zu führen, ist wahnsinnig schwierig, weil der sehr, sehr in Details und so weiter. Und du müsstest bei vielen Punkten, wie jetzt zum Beispiel, hat er jetzt ja auch gesagt, also ein Land wie die USA, das demonstriert Migranten als politische Gefangene verfolgt und so weiter, sei ja schwierig. Und damit war gemeint dieser Sturm aufs Kapitol. Ja. Ne? Also dass das dann politische Demonstranten sein, kann man so sehen, kann man auch anders sehen. Also da müsste man ja sofort bei jedem Satz, der fällt, könnten beide immer wieder in Riesendiskussionen kommen. Also ich weiß nicht, ob so eine Pressekonferenz dann wirklich wahnsinnig erfolgreich wäre.
Wir wollen ja auch kulturelle Orientierung geben, so ein bisschen. Ich hab ehrlich gesagt heute jetzt so streamingmäßig gar nichts auf der Pfanne, außer, das habe ich nämlich im Vorfeld dieses Gipfeltreffens gemacht. Ja, was macht der André, wenn draußen abends 25, 28 Grad sind und so weiter, alle gehen baden und im Biergarten gucken Fußball. Ich gucke mir Interviewvideos von Wladimir Putin an. Das ist ja spannend. Also für alle, für alle, die sich so ein Urteil bilden möchten, das ist doch immer das Beste, diese Menschen selber einfach mal zu Wort kommen zu lassen und sich anzuhören, was haben die nun wirklich wie, wann konkret gesagt. Und da gibt's das, YouTube ist voll von Interviews mit Putin. Ich finde das immer sehr spannend, wenn man da zu vorschnellen Urteilen kommt und sagt, der hat das gesagt, politisch verfolgt er in den USA. Und das sind immer, ich habe immer das Gefühl, dass man so Stücke rausgreift und die dann halt für seine Zwecke nutzt und sagt, hier, der Putin hat das gesagt. Also wenn man sich das, ich will den jetzt überhaupt nicht in Schutz, um Gottes Willen, ich will nur für Verständnis werben, wenn man etwas verstehen will, dann muss man es halt möglichst deutlich beleuchten. Und ja, wenn man es vielleicht auch nicht durchschaut, vielleicht ist das ja auch jemand, der oft nicht das sagt oder oft nicht das meint, was er sagt und so weiter und so fort. Aber es hilft zumindest weiter, den Mann selber zu Wort kommen zu lassen, der gerade hier bei uns im Westen so oft kritisiert wird und ja nahezu dämonisiert. Und da komme ich jetzt mal zurück auf diese Pressekonferenz und zu unseren Glatzköpfen. Joe Biden hat ja dann gesagt, er wird nicht müde, die Menschenrechtsverletzungen in Russland anzuprangern. Und wenn dieser Nawalny in der Haft stirbt, dann wird das verheerende Konsequenzen für Russland nach sich ziehen. Ja, und dann hatten wir heute Morgen rhetorisch die Frage gestellt, ob Putin daraufhin wohl geantwortet hat. Und wenn Julian Assange in der Haft etwas zustößt, was ja aktuell der Staatsfeind Nummer eins ist für die USA. Also wenn diesem Assange was passiert in der Haft, der sitzt ja immer noch in Großbritannien in Haft, dann hätte das verheerende Konsequenzen für die USA. Ich glaube, der Putin würde sowas nicht sagen, hat sowas auch nicht gesagt. Aber wir hatten dann heute Morgen, glaube ich, kurz darüber gesprochen, dass wenn es um die nationale Sicherheit geht, also um die nationale Sicherheit der USA, dass die dann eben auch nicht wirklich zimperlich sind mit ihren Leuten. Und insofern hat Joe Biden halt dem Wladimir Putin dort die Menschenrechtslage oder die Grundlage des Verständnisses erklärt, wie man mit Menschenrechten umzugehen hat. Und da sind wir zu diesem schönen Vergleich gekommen, weil Joe Biden hat gesagt, Menschenrechte sind verankert in der DNA der Vereinigten Staaten. Und das ist so, als würde ein Glatzkopf dem anderen Glatzkopf erklären wollen, wie ein Kampf funktioniert. So, jetzt habe ich es. Hm. Oh, jetzt bin ich ja regelrecht in Spitzen gekommen, dass ich das jetzt aus dem Kopf zitiert habe. Mann, Alter.
Aber weil du sagst, ja, man muss die Menschen an ihren Reden messen und so weiter, finde ich immer schwierig. Die Taten sprechen ja oft mehr als die schönen Sonntagsreden. Also so ganz vergleichen kann man es ja dann doch nicht. Also wenn man sich anschaut in Russland, wie viele Journalisten, wie viele kritische Journalisten verschwunden sind oder nicht mehr arbeiten dürfen, wie viele Sender, wie viele Presseorgane geschlossen wurden, verboten wurden, dass es keine Untersuchung gibt im Fall Nawalny, das interessiert den russischen Staat nicht. Und das muss man dann, weil ja vieles dann immer wieder auf Herrn Putin zurückläuft, das muss man ihm dann auch anlasten, dass das Ganze überhaupt gar nicht untersucht wird. Das heißt, er hat irgendwie, wahrscheinlich hat er sich im Ausland ein Virus eingefangen.
Moment, seine Ärzte, sich diese Interviews wirklich anzuschauen, weil er dort sehr ausführlich zum Beispiel und wirklich detailliert auseinandersetzt, dass sich der Westen bis heute weigert, irgendwelche Fakten, wie heißt denn das, wenn man kriminalistische Fälle untersucht, irgendwelche den Russen Beweisen zur Verfügung zu stellen. Die sagen, nee, ihr kriegt diese Sachen, die wir dort gefunden haben, die Proben und so weiter, die kriegt ihr nicht, ne?
Das ist wohl auch widerlegt, zumindest von deutscher Seite aus hieß es, nee, also wir haben es auch angeboten und von Russland wurde das nicht angefordert und nicht gewollt. Also da wurde auch schon wieder widersprochen. Das andere ist halt auch genauso wie mit dem Flugzeugabschuss damals, da in der Nähe der Ukraine, gab es auch keinerlei Untersuchungen und so weiter. Also es sind so viele Sachen, wo man sagen kann, das ist natürlich in den Reden immer alles ganz schön, aber das dann immer genauso
du wie immer das die nach, Unterstützung, was bei uns in der Zeitung steht, da habe ich ein bisschen Angst. Angst davor. Ich weiß, dass man dieser,
ich weiß, dass man dieser
Neigung gerne nachgibt. Ich bin auch kein Putin-Fan, aber ich hasse es einfach, wenn man das alles so.
Man muss das spielt alles bei dir keine Rolle, sondern es ist nur, was der Putin kann,
warum
ist doch intelligent.
Nein, aber warum glaubt man denn nicht den Argumenten der Gegenseite? Warum glaubt man denn nicht gerade zu diesem MH17-Geschehen, wenn der Putin sagt, wir haben dort eine eigene Untersuchungskommission hinschicken. Wir wollten das untersuchen. Also klar besteht immer noch eine Restwahrscheinlichkeit, dass er dort die Öffentlichkeit einfach anschwindelt, einfach anlügt. Aber wenn wir das voraussetzen, dass er dort lügt, böse lügt und sagt, unsere eigenen Leute kamen dort nicht hin und wir bekommen keine Beweismaterialien oder überhaupt irgendwelche Indizien zugestellt, dass wir dort selber Untersuchungen anstellen können. Wir sind quasi auf das, also stell dir vor, du wirst für irgendwas angeklagt, ja, jetzt im normalen zivilen Leben, und dein Anwalt hat keinen Zugang zu irgendeiner Beweisgeschichte, er kann die Beweislage gar nicht überblicken, überprüfen. So in etwa ist das. Wie gesagt, wenn man sich die Interviews
Interviews
anhört, dann ist das der Sachstand. Es kann, ich sag's nochmal, eine Restwahrscheinlichkeit geben, dass er dort schwindelt, dass er dort lügt. Aber wenn es diese Restwahrscheinlichkeit auf der einen Seite gibt, dann gibt es die auch auf der anderen Seite. Und wir wissen alle, dass, wir waren gerade beim Thema nationale Sicherheit in den USA, dass die da nicht zimperlich sind, wenn diese nationale Sicherheit bedroht ist. Und es gibt einen Überwachungsapparat, der weltweit seinesgleichen sucht in den USA. Es gibt Foltergefängnisse. Die USA überfallen souveräne Staaten, drohen dort militärische Gewalt an, wenn sie an. Das wissen wir alle. Das ist jetzt auch nicht irgendwie wertend gemeint. Die Russen sind da sicherlich in ihrer Art auch nicht besser. Aber ich finde es immer ganz furchtbar, wenn jemandem einen Moralkompass vorgibt und sich selber eben nicht daran hält. Das finde ich dann immer ein bisschen schwierig.
Du stellst ja alles in Frage. Also, wir haben hier einen Sender, der in Deutschland sendet, in deutscher Sprache, RT Deutsch, der jetzt rtd.de heißt, der reihenweise Fake News verbreitet, der reihenweise Sachverhalte falsch darstellt, wiederholt, bewiesenermaßen falsch darstellt, so dass einfach nur Unfrieden gestiftet werden soll und Misstrauen in deutsche Behörden, die Gesellschaft, die Regierung und so weiter. Dieser Sender wird finanziert von Russland. Eine Geschichte. Nächste Geschichte, Nawalny, verschiedene andere, die, wo es Anschläge gegeben hat mit Gift, die ermordet wurden und so weiter, wo es keinerlei Untersuchungen gab, wo Experten immer wieder sagen, naja, da führen alle Spuren nach Russland. Da gibt es dann Untersuchungen von Journalisten, noch nicht mal von irgendwelchen staatlichen Behörden, die sagen, ach guck mal, an den und den Stellen sind die und die Mitarbeiter aufgetaucht, die haben eine Verbindung zu den und den Geheimdiensten und so weiter und so fort. Gibt es auch jede Menge Reportagen, nicht nur von einem Medium, sondern von verschiedenen Zeitungen. Natürlich kann man hinterher immer wieder argumentieren, ach, das wurde vom amerikanischen Geheimdienst gestreut, um da Verwirrung zu setzen. Aber die Indizien und die Hinweise und Beweise sind ja schon ziemlich viele. Es gibt Hackerangriffe, wo Cyber-Experten sagen, das kann nicht irgendeine private Gruppe sein, die mal sich ein bisschen vor einen Rechner setzt, sondern da müssen staatliche Stellen dahinter stehen und wir haben cyberkriminell-forensische Beweise, dass der und der Code schon mal da und da aufgetaucht hat. Also es sind viele, viele Punkte, die immer wieder auf Russland hinweisen. Und da jetzt immer wieder alles in Abrede zu stellen ist,
weiß ich nicht. Danke, dass du endlich auf das,
da werden wir nicht übereinander
gekommen bist, Forensik. Nee, da kommen wir wirklich nicht übereinander. Nein, weil das sind alles Sachen, ja, wenn ich das so sehe, dass dann Nawalny sich hinsetzt und öffentlich sagt, ich habe hier mal eben mit dem Handy einen KGB-Agenten angerufen und der hat alles zugegeben, weil er dachte, ich bin sein Vorgesetzter und so. Ach, das sind alles so Geschichten. Wie gesagt, ich will das gar nicht komplett in Frage stellen, aber ich habe so das Gefühl, dass wir gerade in Deutschland auch so einen vorauseilenden Journalismus betreiben, also das heißt, irgendjemand sagt so, das sind die Bösen, das sind jetzt die Aggressoren und das sind die Menschen vergiften und Menschen töten und auf die Menschenrechte pfeifen und alle schreiben das dann ab und sagen, ja, okay, das gefällt dem Chefredakteur bestimmt. Wenn ich das jetzt auch so schreibe, wenn jemand diese kritische Auseinandersetzung sucht, macht er sich doch nur Ärger und
beziehungsweise er musste den Gegenwind auch erleben, genau, und die Argumente die Hinweise. Aber das ist einfach, weißt du, auch wenn du das alles beiseite lässt und wenn man dann einfach mal nimmt, dass die USA natürlich keine perfekte Demokratie sind und dass da auch diejenigen, die das Geld haben, sehr viel mitbestimmen und dass Republikaner seit Jahrzehnten die Wahlkreise so zusammenschneiden, dass nicht Minderheiten, sondern große Mehrheiten, die ihnen aber nicht in den Kram passen, die nicht ihre Wähler sind, wie Schwarze, wie Latinos, immer mehr in ihren Rechten beschnitten werden, zur Wahl zu gehen und so weiter. Natürlich ist das katastrophal,
ist das schlimm. Auch außenpolitisch, natürlich ist das katastrophal und schlimm,
das wird ja, Moment, aber Außenpolitik ist ja wieder ein anderes Thema. Aber wenn man dann in Russland sehen, dass da der freie Journalismus nicht mehr existiert, dass reihenweise Minderheiten, dass Journalisten nicht mehr lebensfähig sind oder Angst haben müssen über ihr Leben, das ist eben dann doch noch ein Unterschied zu den USA oder hier eben zum Westen. Also deswegen finde ich das immer so schwierig, da zu sagen, ja, aber der eine hat das gemacht und der andere hat das gemacht. Also unter dem Strich bleibt schon, dass Russland ein sehr, sehr schwieriges Land ist. Die USA auch, aber auf einem anderen
definitiv Stelle. Beide. Und ich glaube, keiner von beiden hätte das moralische Recht, dem anderen zu sagen, wie Menschenrechte funktionieren. Das ist halt meine Meinung. Und man könnte da jetzt noch stundenlang, auch da findet man vielleicht keine Antwort, aber zumindest eine Spur, die man dann vielleicht weiterverfolgen kann, in den Interviews mit Putin, der zum Beispiel gesagt hat, es arbeiten irgendwie was um die 640 ausländische Organisationen in Russland. 640 NGOs, von denen nicht wenige eigentlich sehr oppositionell eingestellt sind, sehr kritisch eingestellt sind, versuchen die Öffentlichkeit auch gegen die Regierung aktiv aufzubringen, in diese Organisationen, die in Russland arbeiten und arbeiten / arbeiten dürfen, fließen Milliarden von US-Dollar jedes Jahr, weil diese Organisationen dann vom Ausland finanziert werden, die dann im Inland, also in Russland selbst, arbeiten. Und ganz ehrlich, wenn du da als Land, als Staat nicht auch Schweißperlen auf der Stirn kriegen würdest, dass es so ist und dass du dann anfängst, solche Organisationen vielleicht mal genauer zu betrachten, was übrigens internationaler Standard ist, also ja, wenn du jetzt in den USA so eine Organisation betreiben wolltest oder würdest du dort genauso, also kontrolliert werden und würdest dann sagen, ich bin aber Journalist, und die würden aber sagen, ja, also wie gesagt, um Gottes Willen, das führt jetzt alles zu weit
aber das ist das Spannende, weil Greenpeace zum Beispiel in der Ukraine, haben wir es doch gesehen, wie es geht, dort wurde die Opposition von der EU beziehungsweise auch von den USA mit
unfassbar großen Geldsummen unterstützt, was schließlich dazu geführt hat, dass die Regierung durch einen Staatsstreich aus dem Amt gejagt wurde und dass dann eine pro-westliche und nationalistische Regierung ins Amt kam. Das ist natürlich eine Angst, die man jemanden wie Putin nicht einfach so nehmen kann. Die kann man ihm nur nehmen durch vertrauensbildende Maßnahmen. Aber wenn ich den immer weiter isoliere und immer weiter mit dem Rücken an die Wand drücke und immer mehr sage, ihr seid die Bösen, wir sind die Guten und keine Ahnung, ein NATO-Gipfel, der in dieser Woche auch stattgefunden hat, ins Leben rufe und sage, das sind unsere Gegner, China und Russland. Damit spalte ich doch die Welt und damit erreiche ich doch, dass die natürlich auch innenpolitisch immer härter werden, dass die innenpolitisch auch immer mehr Fehler machen, ja, und immer intoleranter auch vorgehen als Regierung. Das alles kriege ich doch nur aufgelöst. Egon Bahr hat das vor Jahrzehnten gesagt, DDR, Bundesrepublik Deutschland, also Ostdeutschland, Westdeutschland, Wandel durch Annäherung, nur so kann es gehen, und wir verhärten uns da immer mehr, und ich glaube, da haben wir jetzt einen Konsens, Micha, da sind wir d'accord. Diese Kommunikation, die jetzt in Genf wieder angefangen hat, die muss unbedingt fortgesetzt werden. Man darf kein Land und keine Macht auf diesem Planeten irgendwie rauslösen aus der Völkergemeinschaft, wissentlich und bewusst und langfristig, weil das kann nicht gut enden. Das kann nicht gut enden.
So. Amen.
Ja. Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. du hast mich unterbrochen. Du hast mich unterbrochen. So rum war's. So. Können wir jetzt zum gespielten Witz kommen?
Wir können noch auf unterschiedliche Weltsichten kommen, wie unterschiedlich sie sein können und ob man da auf einen grünen Zweig kommt, wenn man da miteinander diskutieren würde. Michael Wendler ist jetzt lange Zeit ja auch nichts mehr von zu hören gewesen, aber anscheinend ist die Nachricht wirklich von ihm in einem seiner Telegram-Kanäle oder da, wo er dann schreibt, geht's ums Impfen, und da kann man auch sehen, wie unterschiedlich man auf die Welt schauen kann. Also er schreibt, das CDC, also hier die amerikanische Seuchenschutzbehörde, hat 150.000 Impftote aus der FAERS-Meldedatenbank gelöscht, während die EMA, also die europäische Organisation hier, für die EU bisher nur rund 14.000 Impftote meldet. Und da die Dunkelziffer in den USA und EU bei fast 100% liegt, kann man überall noch zwei Nullen dranhängen. Ich weiß jetzt nicht, wie das mathematisch genau hängt. Also wenn die Dunkelziffer 100% ist, dann wird schon schwierig. So, aber jetzt geht's weiter. Das wären in einem halben Jahr dann 15 Millionen Impftote in den USA und 1,4 Millionen Impftote in der USA. Also so steht's hier, wortwörtlich. So, also 15 Millionen Menschen müssen an der Impfung sterben sind schon gestorben, sagt der Wendler. Und dazu kommen noch Millionen Behinderte, Arbeitsunfähige und die noch unbekannte Zahl der Langzeittoten. Also, so, und jetzt kommt's. Das wird also ein heftigeres Experiment als vor 100 Jahren, das man spanische Grippe nennt und wo nur die Geimpften starben. Ist interessant, ne? Also, wobei, der Wendler hat nicht ganz unrecht, da vor 100 Jahren von denen lebt keiner
mehr. Alle tot.
Da ist keiner mehr übrig.
Und siehst du das?
Aber ja, interessant, das sind,
habe ich dich schon wieder unterbrochen? Entschuldigung, wollte ich nicht. Du bist doch
fertig. Bist du fertig? Den Wendler darf
ich
nicht unterbrechen.
Das ist eben das Interessante, ja. Wir haben eigentlich wirkliche Feinde. Also, und das gilt für die USA, das gilt für die EU und das gilt für Russland gleichermaßen. Wir haben wirklich gemeinsame Feinde. Das ist zum einen diese grenzenlose Dummheit. Es gibt so unfassbar viel Dummheit und das ist ein gemeinsamer Feind, gegen den wir vorgehen müssten. Auch Putin in diesen Interviews, schön, dass die mir nicht aus dem Kopf gehen, hat immer wieder gesagt, Mensch, es gibt so viele schlimme Sachen, die gerade passieren. Also Leute, die wirklich unsere Werte komplett, egal ob das jetzt westliche Werte sind, russische Werte, chinesische Werte, dieses komplett in Frage stellen, unsere Lebensweise, unsere Art zu leben, Menschen, die jetzt gerade in diesem Moment dabei sind, mit viel Aufwand, leider auch mit viel finanzieller Unterstützung dabei sind, irgendwelche Dinge zu planen, die unsere Lebensweise zerstören, also zumindest punktuell an irgendwelchen Orten, wieder mit großen Attentaten und so weiter und so fort. Das sind doch eigentlich die Herausforderungen unserer Zeit, ja, gegen so eine Dummheit wie die Dummheit des Wendlers vorzugehen oder dieser Leute, die sich da versammeln hinter solchen schwachsinnigen Gedanken oder eben gegen irgendwelche Menschen und Gruppen, die unsere Art und Weise zu leben komplett in Frage stellen. Das sind Herausforderungen. Was machen wir? Beschäftigen uns miteinander und die Mächte, die eigentlich grundlegend gleiche Werte haben, ja, in ihrer Art zu leben. Die beschäftigen sich miteinander und hauen sich gegenseitig die Köpfe ein, anstatt zu gucken, wo haben wir wirklich die Probleme, die wir gemeinsam lösen müssen. Gemeinsam.
Ja. Aber wie kriegt man das eingefangen? Das ist das Problem, ne? Also ist, was ich meine, ist ja, es ist eine völlig andere Weltsicht. Man hat da irgendwelche Informationen sich zusammengesucht, aus welchen Quellen auch immer, was davon auch dann stimmt oder nicht stimmt oder so, und ordnet es für sich ein. Und dann sind die Leute sind ja auch der Meinung, sie haben jetzt recht oder sie haben da was entdeckt. Das ist auf jeden Fall cleverer als das, was die Masse glaubt oder das, was uns gesagt wird. So wird es ja immer formuliert. Ja, und kommen dann zu diesen Ergebnissen. Also dass es schlimmer ist, sich impfen zu lassen, als dieses Virus, das ja nach deren Meinung gar nicht existiert oder nur ein harmloser Schnupfen ist. Und so. Ja, da kommt man, das ist unfassbar, dass man die Welt so verschieden sehen kann. Ne?
Ja. Es gibt Gott sei Dank Leute, die uns das gut erklären können. Karl Lauterbach gehört dazu. Ich lese gerade Bestellboom im Pandemiejahr. Die haben jetzt wohl letztes Jahr mal ausgewertet, die Bestelldienste, die Online-Dienste beziehungsweise die Zustelldienste. 63 Pakete pro Haushalt wurden im letzten Jahr zugestellt. 63, das ist ein neuer Rekord, das gab's noch nie. Das heißt also, man kann rechnen, ein Paket pro Woche, pro Haushalt. Ja, das ist unfassbar. Das heißt, der Paketberg ist im vergangenen Jahr wohl auf insgesamt über 4 Milliarden Sendungen angewachsen. Noch mehr Sendungen hatte nur Karl Lauterbach.
Ich fand es schön bei diesem Lied, das er jetzt mit Caroline Kebekus gemacht hat. Ja, der Sommer wird gut. Wenn du das Video anschaust, im Hintergrund bei Karl Lauterbach, der da an seinem Schreibtisch sitzt und ja in dieses Lied immer da irgendwas reinspricht. Im Hintergrund steht im Regal das Foto von Markus Lanz.
Ja, also das ist doch auch gleich ein Streaming-Tipp. Ja, der Sommer wird gut mit Caroline Kebekus, ne? Ist das?
Ja, genau.
Und Caroline. Das muss man sich mal anschauen. Das hat mich auch sehr amüsiert. Ja, das fand ich sehr schön. Mensch, wir haben so heiter angefangen. Jetzt haben wir uns ja so politisch in die Haare, nicht in die Haare gekriegt. Wir haben Standpunkte ausgetauscht.
Das ist temperaturbedingt. Das,
nicht nur temperaturbedingt, das ist so grundsätzlich. Also nochmal, ich hatte im letzten Podcast schon Julie C. empfohlen, über Menschen, ihr neuer Roman. Ich bin jetzt wieder ein Stück weitergekommen. Ich habe noch nicht durchgelesen, aber wird immer besser. Also ich kann es wirklich nur nochmal empfehlen. Ich möchte insistierend und nochmal empfehlen, Julie C., über Menschen wirklich, wirklich ein tolles Buch, wo eben auch klar zum Ausdruck kommt, wie unterschiedlich die Menschen in diesem Land mittlerweile schon ticken. Aber sie verbinden im Großen und Ganzen schon gemeinsame Werte. Aber es ist zum Beispiel ein Riesenunterschied, ob du in Brandenburg in der Provinz sitzt, irgendein Dorf, ja, wo sich Fuchs oder Hase gute Nacht sagen, oder eben in Berlin oder in einer anderen großen Stadt, und wie unterschiedlich dort die Weltsichten schon sind und die Ansichten. Also das ist sehr, sehr spannend, und ich finde auch gut geschrieben, gut gemacht, Juli C. Also bin jetzt drei Viertel habe ich durch und sage, echt guter Job. Juli C. über Menschen kann ich empfehlen.
Ja, wäre doch so schön, ne, wenn wir alle so sagen würden, Chaka, komm, wir halten jetzt zusammen. Und eigentlich ist dieses Land ja auch im Vergleich zu anderen Ländern nicht das Schlechteste auf diesem Planeten. Und man müsste irgendwie was draus machen und jetzt so Aufbruch. Und es fehlt so, ich habe jetzt letztens Olaf Scholz irgendwo im Interview gesehen, der wirklich extrem dröge ist. Aber ich glaube, der hat ein gutes Training gehabt. Der hatte so eine ganz andere Körpersprache. Der lehnte sich plötzlich vor, der war dynamisch, der redete schneller. Und da war so ein bisschen immer dieser Sozialgedanke dann doch noch mit dabei. Da habe ich gedacht, oh Gott, wenn das mal jemand vermitteln würde, wenn jetzt so einer ankäme und sagt, Mensch, Leute, wir reißen uns jetzt zusammen, wir sind hier für Gerechtigkeit, wir gemeinsam und so weiter. Puh, was würdest du machen? Ich habe auch einen Streaming-Tipp, und ich muss ihn diese Woche loswerden, nicht, dass es wieder aus der Mediathek verschwindet, weil irgendwelche Rechte abgelaufen sind. Und zwar eine Serie, die lief schon mal in der ARD im März. Ich bin jetzt erst dazu gekommen, es zu gucken, und sie wird jetzt nochmal im Fernsehen wiederholt und ist auch noch in der Mediathek abzurufen. Sie heißt Be Foreigners. Also wieder mal, das ist etwas schade, dass es ja keine deutschen Titel mehr gibt, sondern alle Serien behalten immer nur noch ihre englischen. Das ist eine Serie, die wurde in Norwegen gedreht und handelt davon etwas abstrus, deswegen habe ich jetzt auch länger gebraucht, warum ich überhaupt erst angefangen habe, mit reinzugucken, dass plötzlich nicht nur in Norwegen, sondern überall auf der Welt, im Wasser, im Hafen zum Beispiel, macht es so Blitze, und dann tauchen da Menschen auf, sind plötzlich im Wasser, knapp vor dem Ertrinken, müssen immer gerettet werden, und da sind Urmenschen mit dabei, da sind Wikinger mit dabei, da sind Menschen aus dem 19. Jahrhundert mit dabei und sind plötzlich in der heutigen Zeit, sind einfach da. Und so fängt die Serie an, macht dann einen Sprung, ist glaube ich 10, 15 Jahre dann schon weiter, und es ist also so, dass diese Menschen ja irgendwie in die Gesellschaft integriert werden müssen. Natürlich ein bisschen schwierig, irgendwie da so einen Höhlenmenschen irgendwie mit dazu zu nehmen, und Wikinger, die haben dann oftmals, sind sie dann irgendwie für einen Lieferdienst tätig oder als Putzkraft oder ähnliches. Und da passiert in dieser Welt dazwischen, sage ich mal, passiert ein Mord. Also in der von den jetzigen Polizisten ermittelt, mit aber eine Frau aus der damaligen Zeit wird ermordet, und es wird vor allem eine Polizistin erstmals, fängt bei der Polizei in Oslo an, die auch aus der Wikingerzeit stammt, und zum ersten Mal, also jemand, der aus der damaligen Zeit in der Jetztzeit angekommen ist, wird als Polizistin eingestellt, weil sie Polizeischule und alles gemacht hat. So, und es ist wirklich sehr skurril. Es ist aber das Ganze natürlich eine ganz, ganz große Parabel darauf, wie Menschen aus fremden Kulturen ins Land kommen, sprich Flüchtlingswelle, und irgendwie integriert werden müssen sollen, wie das funktioniert, welche Ressentiments das da gibt. Und es hat auch so immer so einen Humor mit dabei. Deswegen finde ich das so ganz gut, dass natürlich die Urmenschen ganz anders reagieren auf verschiedene Dinge und so weiter und so fort. Und also ich habe jetzt zwei Drittel gerade fertig geguckt. Gefällt mir im Moment sehr gut. Ich hoffe, das Ende ist auch noch gut. Okay. Also Be Foreigners, also wie Beforeigners geschrieben, Be Foreigners, ist in der Mediathek. Vielleicht einfach googeln nach
Menschen,
Menschen genau, aus dem Mittelalter, die auftauchen und so weiter. Ja. Mensch, nach Menschen googeln, mal gucken, was dabei rauskommt.
Womit du so deine Zeit verbringst. Das ist so, der eine guckt Putin-Interviews und der andere guckt Wikinger.
Finde ich meins realistischer.
Ja, gut, ist okay. Das
ja, Quatsch, war jetzt mal. Das war für ein Scherz, natürlich. Bitte.
Apropos Scherz, Micha. Wir wissen, dass nicht alles gut ist bei uns im Land, aber vieles natürlich. Ja. Also prinzipiell sind wir schon stolz auf das, was wir erreicht haben. Und wir sind echt eine glückliche Generation. Also wir können uns als Generation glücklich schätzen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Abgeordneter im Deutschen Bundestag wärst, wirst du erstmal ganz schön schwitzen unter der Glaskuppel, jetzt bei 37 Grad. Wir müssen aber langsam zum Ende kommen, Micha. Es wird immer heißer hier. Bei dir auch? Ja.
Ja,
ist jetzt definitiv vormittags. Ne, es geht auf Mittag zu. Es ist wirklich heiß hier im Studio. Nee, es wird geklaut. Die klauen wie die Rahmen im Deutschen Bundestag, und die Polizei, das war auch eine Meldung in dieser Woche, die Polizei hat informiert, es gibt eine Bundestagspolizei, also die Polizei im Deutschen Bundestag, hat die Abgeordneten jetzt explizit aufgefordert, achtet auf eure Wertgegenstände. Bringt am besten nichts Wertvolles mit und so weiter und so fort. Hier wird viel, viel, viel geklaut. Also gab dann möglicherweise auch den besonderen Hinweis, achtet vor allem auf die schwarzen Geldkoffer. Ja, lasst sie zu Hause eure schwarzen Geldkoffer. Und kriminelle Energie unter Abgeordneten im Bundestag, Micha. Das sind Dinge, die kann man sich gar nicht vorstellen.
Weiß kriminelle nicht.
Energie unter Abgeordneten.
Ja. Nee.
Na, noch nie von gehört.
Noch nie von gehört. Ja, vor allem mich wundert ja, also sind die Vorschriften schon so hart geworden, dass sie jetzt nicht mehr Millionen klauen können, sondern davon leben, dass sie 5 Euro aus der Kaffeekasse von der anderen Partei nehmen müssen?
Oder was auch immer. Ja. Oder der SPD, ja. der SPD
Man
Stimmen,
weiß aber nicht,
ja.
ob...
Auch ganz viele weggekommen.
Ja, also katastrophal. Ganz, ja. also weg sind sie, die Stimmen. Ja, man weiß man denn, ob es also
man
Abgeordnete
es
sind
man
untereinander, die
Würde klauen? Würde man es wissen, hätte man ja...
Besucher könnte es ja auch nicht sein.
Bräuchte man ja nicht mehr warnen. Weißt du, so ist man noch auf der Suche. Wer weiß. Der Putin, am Ende steckt immer der Russe dahinter. Ich sag dir, das ist der Putin. Ja, der hat dort seine Leute sitzen.
Wahrscheinlich. Ja. Ich will jetzt keine Ressentiments. Ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt Leute im Kopf, die so wallende Kleider oder so sagen. Aber das wäre jetzt gemein, dann ist Claudia Roth wieder dran. Genau.
Es kann aber auch sein, dass Angela Merkel schon langsam so ein paar Utensilien einsammelt. So Devotionalien, wie man so schön sagt. Ja. Einfach so als Erinnerungsstücke, dass sie sagt, oh, ich gehe jetzt mal gucken hier, was liegt denn hier beim Herrn Lauterbach so auf dem Schreibtisch? Oh, die Fliege nehme ich mal mit.
Und dann siehst du das, meinst du, ab Oktober gibt es dann so einen Online-Shop bei eBay, genau. wo sie Tacker verkauft. Ja. Hier, ein SPD-Tacker. Ja, stell mir das sehr schön vor.
Wir kommen jetzt mal zum gespielten Witz. Wir haben natürlich bei weitem nicht alle Themen besprechen können, aber die Zeit ist schon wieder rum und es ist heiß, wir haben es gerade eben gesagt. Außerdem muss ich Pipi. Ja. Bullern. Ja. Na, ist so. Ja, wir sitzen jetzt hier seit über einer Stunde.
Ja.
So, okay. Und es ist wahrscheinlich heißer als in Kenia und in Tansania. Nochmal schöne Grüße.
Ja, bin ja gespannt. Das definitiv. Das ist ja Südhalbkugel. Die haben da inzwischen gehen in den Winter.
Ja. Ich habe keinen. Wir haben ja auch keine Frage. Also Christine stellt ja normalerweise eine Frage und wer die falsch beantwortet, der muss dann den gespielten Witz präsentieren. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass du heute im Verlauf dieses kleinen Podcasts mehrheitlich daneben lagst. Falsch, nein. Ein Scherz. Wir hatten eine böse Mail in dieser Woche. Ich würde dich immer so, also in der Sendung immer so klein machen und würde dich gar nicht zum Wort kommen lassen und überhaupt. Und ach, dieser unsympathische andere. Wann wird der endlich vom Sender verbannt? War dann.
Ne, irgendwann hat er aber auch geschrieben, das ist schön, dass ihr so diskutiert, aber du müsstest halt mit dem Gegenwind auch leben können. Wenn du darfst die ganzen, du darfst das alles machen, aber du musst auch damit leben können, wenn ich dann wieder Worte gebe.
Ja, okay. Sag bitte, was dich bewegt, Micha. Ich höre dir zu. Ja. Ich bin dein Therapeut. Es ist ja sowieso wie eine Therapiesitzung hier, diese Stunde.
Das sowieso. Also ich möchte im Moment mich eigentlich gar nicht bewegen. Das ist mein Problem bei diesen Temperaturen und ich bewege mich nicht. Ich laufe nur noch auseinander.
Wir setzen die Therapie nächste Woche fort im Podcast oder morgen früh im Programm. Jetzt gibt's zum Abschluss noch den gespielten Witz und wir hatten ja am Anfang schon gesagt, es hat sich gelohnt, liebe kenianischen Freunde, liebe tansanischen, liebe Neupotter, es hat sich gelohnt zu warten, weil der Micha Klein, der haut ja Sachen raus, der haut ja gespielte Witze raus. Ihr schmeißt euch weg. Pass auf, jetzt der Beweis. Micha?
Eigentlich wäre das jetzt genau, wir müssen uns heute gar nicht verstellen, weil du bist ja bekanntermaßen der Sportler unter uns und ich der Bewegungsmuffel.
Meldet euch an, gerade 1-1 Muldental Triathlon. Ja. Gerne schreiben und ihr seid dabei. Haben noch Startplätze. Also Sportler.
Außer wenn, die müssen mir garantieren, dass es keine Buckelwale in der Mulde gibt. Sonst keine Chance.
Glaube ich nicht. Ja. Gibt es aber Hauptfische? Doch, ist wieder sauber. Früher gab es mal keine. Als ich Kind war, gab es noch Mulde, glaube ich, keine.
Oh, ja.
Ich bin ja noch zu DDR-Zeiten aufgewachsen, deswegen. Aber das führt jetzt zu weit, Micha. Ach komm, wir müssen in Schatten.
So, also, pass auf, wir machen jetzt hier, du als Sportler, du fragst mich jetzt, ob ich, so, weißt du, hier so Apple Watch-mäßig und Sportwatch-mäßig, ob ich jetzt auch so einen Schritt.
Hat sehr gut abgeschnitten. Könnte ich schon wieder ein Thema aufmachen. Ich habe so eine Apple Watch und ich habe mich vorher wirklich belesen wie ein Blöder, weil ich ja jetzt doch öfter mal jogge oder mit dem Fahrrad unterwegs bin oder eben jetzt auch schwimme, kannst du alles machen mit der Apple Watch, die misst sogar die Schwimmstrecke und Schwimmgeschwindigkeit und so weiter, logischerweise wasserdicht, klar. Und ich habe Vergleiche, also so Testergebnisse gelesen von verschiedenen Fitness-Trackern, wie sie heißen, und die Apple Watch schneidet da wirklich gut, aber auch gerade was so Pulsmessgenauigkeit, weil sie doch für uns älteren Hobbysportler nicht ganz unwichtig ist, dass man mal guckt, dass der Puls nicht so hoch geht, dass man so zwischen 120 und 140 bleibt in der Belastungsphase und so. Ne? Und da ist die Apple Watch wohl sehr zuverlässig und bildet das natürlich dann auch alles gleich ab und schickt es dir auf Handy und dann hast du dann Grafiken und kannst vergleichen, tageweise, wochenweise, monatsweise. Also das ist gut. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Entschuldige.
Nur mit dem Anzeigen der Uhrzeit
klappt das auch bei dem Ding? Batterie ist ein bisschen doof. Also ja, maximal 24 Stunden, dann musst du nachladen. Ja, also du musst es so in den Tagesrhythmus integrieren, die Apple Watch, dass die dann ja irgendwie nachts oder wie auch immer dann anschließt.
Also das heißt, wenn du die Hörgeräte rausnimmst dann und die Zähne.
Richtig, genau. Mache ich dann Zähne, Hörgeräte und Apple
Watch. Dann lädst du das alles zusammen auf,
Das ist bei mir immer eins, richtig. Schön. Ein Glas.
Alles in einem Glas. Dann schwimmt die nachts für sich alleine. Das ist auch schön beschissen. Also, pass auf, du fragst mich jetzt als den Neusportler, ambitioniert, der ich ja irgendwann dazukomme, schwärmst du mir vor, dass das ja Sport sehr sinnvoll ist und dann fragst du mich eben auch, ob ich denn jetzt auch schon so einen Schrittzähler hätte. Ja?
Ja. Hm? Ja,
okay.
Okay.
Also du dynamisch Sportler.
Ja.
Ich bin ich.
Ja. Alter, ich sag dir, Sport ist ja von wegen Mord, ja. Also es ist ja sowas von gesund. Und dieser Fußballer, dieser Däne, dieser Eriksen, der dort fast tot auf dem Platz zusammengebrochen ist, dem geht's ja auch wieder gut. Und seitdem haben sich wahrscheinlich 150.000 Kardiologen im Internet gemeldet und gesagt, nein, Sport ist kein Mord, Sport ist trotzdem gut, der hatte wahrscheinlich eine Vorerkrankung oder was auch immer. Und er ist die absolute Ausnahme von der Regel. Bitte betreibt weiter Sport, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man eben gerade so ein Ereignis wie das, was diesem armen Spieler passiert ist, vermeidet durch Sport treiben, ist viel, viel tausendfach höher als die Wahrscheinlichkeit beim Sport eben aufgrund einer Vorschädigung einfach so umzufallen. Ja, also ich kann dir sagen, Sport ist gesund und ich habe jetzt ja auch so eine Fitness-Tracking-Dings hier. Habe ich das schon gesagt? Habe ich
auch. Nee, noch nicht. Nee. Ach so, toll. Ja. Und du musst mich jetzt fragen, ob ich sowas auch schon so einen Schrittzähler hätte.
Ich hab schon wieder
vergessen. Du musst dich fragen, sonst funktioniert der Witz leider nicht.
Hast du auch schon so einen Fitness-Tracker? Hast du schon Apple Watch?
Ich fange ja gerade jetzt an. Also ich habe gedacht, ich fange mal ganz langsam an, sagen ja auch die Sportmediziner, ne? Ich fange wirklich jetzt vorsichtig an. Ich habe jetzt erstmal hier bei mir einen Bewegungsmelder.
Das ist aber nicht schlecht.
Oder?
Ja, sehr schön, gefällt mir.
Doof, aber es passt so, oder?
Wir haben endlich unseren Anspruch erfüllt. Das Beste zum Schluss. Wir sind eben eine Turniermannschaft. Ja,
wir haben uns gesteigert. Das Runde muss ins Eckige.
Ja. Ach, so, Michael, jetzt los raus aus der Hitze. Hier ist wirklich heiß jetzt. Ja.
Ja. Bei mir wird es immer feuchter hier. 60% Luftfeuchtigkeit hier gerade in der Bude.
Und ich muss sagen, ich sitze hier in einem ganz kleinen Studio, in so einem Backup-Studio, sagen wir dazu, hier im Radio. Und das ist eine ganz kleine, wirklich ganz kleine Fläche. Und wenn du das hat natürlich eine Klimaanlage, schon allein wegen der Technik, die hier drin steht. Aber wenn du die Klimaanlage anmachst, die lässt sich dummerweise nicht regulieren, bist du hier noch eine halbe Stunde erfroren hier drin. Deswegen mache ich sie aus, aber jetzt verlaufe ich gerade. Wenn ich sie jetzt anmachen würde, würde ich mir wahrscheinlich tierische Schnupfen holen. Und dann könnte ich ja beim Triathlon nicht dabei sein. Hatte ich das schon erwähnt? Ja, eins Triathlon, Triathlon. Wer möchte, gerne einfach schreiben. Wir haben noch Startplätze. Michael, jetzt schlage ich vor. Machen wir uns vom Acker?
Oh ja, machen wir.
Ja.
Ist dieses Studio so eng bei dir, dass du, wenn du dir Deo unter den Arm sprühst, dass dann eigentlich die Wände besprüht sind? Das ist so klein bei
euch, ne? Ja, so ungefähr, ja. Und es ist so eng, dass hier, glaube ich, jetzt im Moment niemand mehr reinkommen möchte nach der
Ja, und Fenster aufmachen kannst du auch nicht, weil draußen so heiß ist, ja.
Es hat nicht mal ein Fenster. Es hat nur so Glasscheiben ringsherum, aber keine Fenster. Nein, es ist ein Studio zum Hof hin.
Zum Hof.
Aber so eingebaut, weißt du? Also du kommst nicht mal direkt zum Innenhof, also es ist ja alles zu spät.
Wie oft hast du dann Hofgang, wenn du hier Knastfunk machst?
Ja, genau.
Ach,
wir hören uns spätestens nächste Woche.
Machen
Schöne
wir.
Schöne Grüße. Und Hakuna Matata, sage ich mal, Richtung Ostafrika.
Nach Kenia.
Nach Kenia.
Und Tansania.
Hakuna Matata, alles wird gut. Macht euch keine Platte. Und genießt den Tag. Carpe diem. Allen anderen.
Ist übrigens, wir haben heute wollten wir mal einen kurzen machen, ne?
Wir wollten heute einen ganz kurzen machen. Ich glaube, das ist jetzt der bisher längste. Wir haben aber versucht, so eine Stunde zu schaffen. Jetzt sind wir schon bei 1,15.
Dafür, dass wir einen kurzen machen wollten.
Gut, okay. Das nächste Mal machen wir einen kurzen. Nächster Podcast nächste Woche oder morgen früh wieder im Radio. Bis dann.
Macht's gut. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.